After reviewing the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sport 360, die Sofa Quarterbacks. College Football mit Woche 6, mit viel Chaos, mit überraschenden Ergebnissen, mit weniger überraschenden Ergebnissen. Ja, und das Ganze natürlich begleitet von all dem, was neben dem Platz passiert. Ja, wir haben drei Experten in den Leitungen. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
Jeder, der mit dem Ausgang dieser John Gruden-Sage ein Problem hat, ist Teil des solchen. Einen schönen guten Tag in die Runde.
Ja, können wir gleich nochmal kurz einen Exkurs machen. Jan Wegwerth ist auch dabei, Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin und ja, ich erspare mir heute die großen Sprüche und bin ganz kleinlaut.
Und Sal wird heute nicht singen. Sal Mieter, hallo.
Das ist die beste Nachricht. Das ist die beste Nachricht des Tages. Mir blutet schon auf die Ohren.
Servus, y'all. Welcome everyone. And it's 5:47 in Munich and OU still sucks.
Ja, das ist das gilt ja immer. Das ist ja jetzt nichts Neues. Gut, dann, wir haben es am Montag mit Jan in den Sofa-Quarterbacks besprochen, beziehungsweise waren am Rätselraten, wohin diese John Gruden-Geschichte führt. Es war auch nicht so wirklich klar, wo kommen diese komischen Mails auch her. Inzwischen haben wir ein kompletteres Bild, Jan. John Gruden, der also nicht nur, der A anscheinend mit Bruce Allen, dem inzwischen geschassten GM des Washingtoner Football Teams, Mails ausgetauscht hat. Und da ging es nicht nur um Rassismus gegenüber dem Präsidenten der Spielergewerkschaft, da ging es nicht um Beleidigungen gegen John Gruden. Was war das?
Goodell meinst du?
Gegen Goodell, genau. Ahnungslos und was weiß ich nicht alles. Sondern inzwischen wissen wir auch, Misogynie stört ihn auch nicht wirklich. Homophobie hat er jetzt auch kein konkretes Problem mit. Da wurden dann Bilder ausgetauscht von irgendwelchen Team-Cheerleadern oben ohne und so weiter und so fort. Das Ganze ist jetzt Teil eines 650.000 E-Mail-Paketes, das die NFL irgendwie bekommen hat, rund um die Ermittlungen in Washington, um diese etwas seltsame Firmenkultur, die man dort gepflegt hat. Und da waren halt diesen ganzen Gruden-Mails drin. Und man hat das Gefühl, Jan, da wurde fleißig geleakt, damit er entweder zurücktritt oder gefeuert wird. Also irgendwie so, man muss sich ja immer fragen, warum wird geleakt, aber diesmal schien der Sinn relativ klar. Das scheint die NFL das unbürokratisch gelöst haben zu wollen.
Ja, wahrscheinlich kann man irgendwann bei der Menge, die da jetzt geleakt ist, auch gar nicht mehr drumherum. Ich meine, es überrascht ja auch nicht so ganz. Also ich meine, man sollte natürlich grundsätzlich jetzt für keine dieser Franchises wirklich die Hand ins Feuer legen, aber es überrascht jetzt auch nicht so ganz, dass Washington da irgendwie mit betroffen ist. Da haben wir nun auch schon das ein oder andere in den letzten Jahren zu hören bekommen, was so ganz, ganz lose in diese Richtung weist. Ja, gestern haben wir noch drüber gesprochen, da ging es noch darum, was ist sozusagen, wie muss man diesen zumindest erstmal als solchen bekannten einmaligen Incident bewerten, wie kann die NFL da vorgehen, um ihm habhaft zu werden? Das war ja das, was wir besprochen haben. Grundsätzlich ist natürlich die Situation an sich ist ja vollkommen klar, da muss man jetzt nicht drüber diskutieren. Nun, ich hatte ja gestern schon gesagt, jemand, der sowas auch noch verschriftlicht, da ist die Chance natürlich größer, dass das jetzt nicht ein einmaliger Ausrutscher, der natürlich an sich auch schon schwierig wäre. Da kann man vielleicht schon ein bisschen mehr auf einen allgemeinen Geisteszustand, wie soll ich sagen, könnte man hinspekulieren. Und wenn man das jetzt liest, was jetzt, du hast ja das ein oder andere angesprochen, da kommt ja noch ein bisschen mehr zu, da gab es ja noch, du hast die Homophobie mit Michael Sam, dann gab es Homophobie auch in Richtung Roger Goodell, dann gab es natürlich auch noch, dann auch vor allem unter dem Zusammenhang, dass der irgendwie sich für Player Safety einsetzt, was natürlich nicht männlich ist oder was auch immer, also man muss sich ja fragen, da haben wir jetzt wirklich einen geschlossenes, reaktionäres Wertgerüst, da geht's auch nicht mehr um irgendwie mal die falsche Formulierung gewählt vielleicht. Ich meine, das ging's am Anfang schon nicht, aber mit einem Statement irgendwie in die Richtung hätte er sich vielleicht noch irgendwie rausmanövrieren können, was weiß ich, aber hier geht's ja wirklich um ein geschlossenes Weltbild, das in jeder Hinsicht erschreckend ist und da gab's dann auch keinen Ausweg mehr. Hab, glaube ich, gestern auch alles Wesentliche dazu gesagt, was man damals schon wusste. Jetzt ist es einfach, es ist gut, dass er weg ist. Das ist das Erste. Es ist gut, dass das auch rausgekommen ist. Das ist sicherlich auch nicht immer so gewesen. Es kommen ja noch dazu dann auch noch, dass er sich sehr, sehr eindeutig offensichtlich gegen die Spielerproteste und gegen Black Lives Matter und gegen die Proteste gegen sozusagen im Zuge der rassistischen Polizeigewalt, aber auch im Zuge der ganzen Kaepernick-Saga sehr deutlich gestellt hat, Eric Reed dann nochmal rausgegriffen hat. Ja, und das eigentlich, das ich möchte jetzt vielleicht den anderen auch mal mehr Raum bieten, weil ich habe jetzt ja gestern das schon was zu gesagt, was mir heute nur in den Kopf kam, ist wirklich das Wichtigste, die wichtigsten Erkenntnisse dieser ganzen Gruden-Saga. Wir sind ja eigentlich, es geht ja gar nicht um ihn. Er ist jetzt derjenige, der aufgeflogen ist, aber offensichtlich ist das natürlich ein Mindset, das in großen Teilen der NFL, zumindest bei den Machern, und die Macher sind ja nun mal größtenteils weiß, dass dort halt vorherrscht, dass man hinter vorgehaltener Hand und nicht mal so richtig hinter vorgehaltener Hand, sondern notfalls sich auch irgendwie schön Mails schickt und da wirklich den letzten reaktionären Dreck drin posten kann. Dass die NFL hier ein Problem hat, das über Gruden weit hinausreicht und dass die NFL dem gesellschaftlichen Mainstream, der alles andere als ideal ist, der wahnsinnig viel zu tun hat, aber dem, selbst dem hinkt die weit hinterher. Und das hat diese ganze Saga nochmal offensichtlich gemacht.
Ja, Christian, du hast das ja bestimmt am Rande verfolgt, die ganze Geschichte. Ja, also es ist anzunehmen, dass da jetzt auch in Richtung, also dass jetzt die öffentliche Meinung dann auch wollen wird, dass man sich diese 100.000 von Mails rund um Washington genauer anschaut und dass da, also dann nicht nur es sich mit John Gruden hat, sondern dann mal geguckt wird, wer denn sonst noch so, oder?
Das Ding ist jetzt im Rollen. Ja, und ehrlich gesagt, Jan, muss ich sagen, ich finde, du hast sehr, 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 sehr gute Worte tatsächlich gefunden heute. Was du am Montag gesagt hast, werde ich mir dann auch nochmal bei Gelegenheit anhören. Aber
naja, da war noch nicht so viel draußen, ne? Das ist halt, jetzt bewertet man das natürlich nochmal krasser. Das muss ich ganz deutlich sagen.
Vollkommen klar, weil also wirklich rausgekommen ist das Ganze ja während Monday Night. Irgendwie Mitte zweites Viertel zwischen, also der Extent dieser ganzen Geschichte. Meine Wahrnehmung war, die NFL hat das Memo an die Raiders am Freitag geschickt, die Raiders haben nichts gemacht. Dann hat die NFL halt gesagt, liebe New York Times, wir hätten da was für euch. Wollt ihr nicht mal vielleicht einen Redakteur oder zwei drauf ansetzen? Könnte interessant sein. Und das war halt so ein bisschen die Karte jetzt von wegen, wer nicht hören will, muss fühlen. Und nochmal, ich finde es absolut also John Gruden ist kein Opfer. Dass bitte keiner auf diese Idee kommt. Ja. Weil ich es jetzt schon zum Teil wieder gelesen habe, erspart mir das bitte.
Cancel Culture, Christian, schon wieder.
Ich habe es bewusst nicht in den Mund genommen, weil ich dem von mir aus hier keinen Raum geben will, wenn du gerade als Mensch, der vermutlich nie im Leben eine Diskriminierungserfahrung gemacht hat, zumindest keine strukturelle, dürfte bei Gruden schwierig sein, dir diese Habits offensichtlich hast und ja, dieses erste Statement, ich habe keinen, was war das, ich habe keinen kein Gramm Rassismus in mir, oder ich habe keinen Knochen, keinen rassistischen Knochen in mir, wenn dann die NFL mit dem Kram halt rumkommt, der dann am Montag da war. Ich frage mich, also meine Frage, die ich halt immer habe, warum kommt es jetzt raus? Was ist da für ein Timing dahinter? Es ist aber in letzter Konsequenz irrelevant für das, was da gesagt worden ist. Und wenn Gruden direkt rausgekommen wäre, hätte gesagt, gut, sagen wir es zugegebenermaßen, es hätte keinen guten Ausweg gegeben aus dieser Nummer, vor allen Dingen nach den zweiten, nach den weiteren Mails, die veröffentlicht worden sind, das, was wir bis jetzt wissen, wer weiß, was da noch kommt. Aber es war halt so dieses typische, ich habe mich nie rassistisch geäußert. Das ist, ich bin kein, also ich glaube ja sogar, dass die Leute das ein Stück weit glauben. Aber das Kernproblem ist halt, dass man sich gerade in der Gesellschafts- oder mit in der Gesellschaftsform, in der Gruden halt groß geworden ist, als weißer Mann mit relativ viel Autorität in seinem Feld, beschäftigt man sich halt normalerweise nicht mit Diskriminierungsformen, weil man selber normalerweise kein Teil dieser Diskriminierung ist. Und das ist halt Teil des Problems. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch als Mensch, der weniger Diskriminierungserfahrung macht, damit mal kritisch auseinandersetzt. Ich weiß, eines der besten Seminare, das ich je an der Uni hatte, war eins zum Thema Critical Whiteness. Und man muss nicht alle Thesen, die da rauskommen, gut finden, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil man einfach viel schneller in eine Sprache der Diskriminierung und in eine Handlung der Diskriminierung kommt, als man das selber von sich glaubt. Und viele machen das noch nicht mal mit bösem Wissen, einige tun's. Bei Gruden kann ich es nicht einschätzen. Ich bin froh, dass die Konsequenz so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Für die Raiders übrigens ganz schlechter, ganz, ganz schlechter Look, muss man an der Stelle sagen. Also, das kommt noch dazu, aber gut. Das Kind ist jetzt im Brunnen und das kommt auch nicht mehr raus.
Ja, für die Raiders wird das natürlich auch dann spannend zu sehen sein, wie es weitergeht. Sal, wie es geht's weiter für John Gruden? Ist der jetzt Toast in der NFL und in den amerikanischen Medien?
First of all, yeah, I'm glad you mentioned how many emails. Was it 650,000?
650,000, genau.
I think after the sixth email, this should have came out, okay? If someone's emailing me in a professional sense, those kind of emails, and whether you want to say that his usage of lips was not a racist thing, it was kind of, yeah, if it's gray, as Peter King said, it still feels funny to me. But making every single non-PC statement, and I'm not talking about PC, about calling blacks African-Americans or African-Americans blacks. We're talking about, like, just inappropriate. Actually, not even PC. Yeah, PC is a trigger warning for people to say, okay, great, you're a snowflake. Inappropriate comments about everyone. And if it's after the 6th or 10th or even the 15th email, you know, as we saw with ESPN, how quickly they are to get rid of people. Maybe he had enough power, as you mentioned. Maybe he had enough clout at ESPN. Remember, you know, he would have, you know, it was a Gruden's quarterback camp on SportsCenter, getting the quarterbacks in there and then, you know, breaking down film and stuff. But we saw how quick ESPN was with Rachel Nichols recently, with people in the past, getting rid of them for making comments that were politically incorrect or inappropriate. So why were they waiting? I would have freaking sent those out right away and say, this is inappropriate, stop him. And then he still got hired. And that's the answer to your question, Nikolai. It's going to die down, and somehow he's going to be back anyway. Whether it's Fox, whether it's a CBS, there's always a booth waiting for someone who, as you said, a white male with industry experience. You know, I don't know if you guys saw this as one of the first jokes of the last Dave Chappelle show, and he was talking about DaBaby. in his concert, he made very homophobic comments and inappropriate. Yes, but that's his brand or whatever. And he got blacklisted and he got, you know, canceled, as I say, the cancel culture. And Dave Chappelle wanted to remind everyone that years before, this guy killed another black man in Walmart. Okay? Just letting you know that he can kill other black men and he can become a famous rapper or artist. But when he makes an inappropriate sexual comment, disappear. It's a black and white issue. It's a American culture issue. It's a PC issue. So the answer, unfortunately, that I have to say is that I would not be surprised if John Gruden, he may not work for the NFL. He may not work at ESPN, but there will always be a mic somewhere for him. And he will then be paid going forward. And we covering the NFL in some capacity.
Maybe at Fox News, but I don't know.
and actually, think about it. Curt Schilling, you know, he's doing that too. You know, so we're seeing more and more that these white conservative sports celebrities are now becoming talking heads, as they say, on Fox News, on conservative radio networks, on the Joe Rogan network. You know, who knows? I mean, he is a guy that is entertaining and knew how to play his football knowledge into like a Mel Kiper Jr., like anyone else, to make his football nerdiness into a benefit. And so, yeah, someone will pay him. He just has to find the right sponsorship deal and the right forum in which he can continue covering the NFL.
Nun, also, da dachte Urban Meyer, er geht als erster raus aus der NFL in diesem Jahr und dann wurde er aus der Tür quasi rausgeblockt von John Gruden, der sagt, nee, ich bin schneller. Well, wir werden sehen, wie also die
John Gruden... In dem einen oder anderen Punkt, Nico, da werden die beiden sich wahrscheinlich sogar recht einig sein.
Ja, aber und vor allen Dingen, sie werden das alle wegbeten und dann wird das schon, ne? Also.
Das ist der Weg.
Bei Gruden nicht so viel, oder? Habt ihr da genauere Infos? Ist er nur ein stinknormal reaktionäres Arschloch oder hat er auch noch so einen religiösen Touch? Weil, da gibt's ja schon unterschiedliche Flügel, sag ich mal, in diesem Trottelpool.
Da gibt's andere Coaches, die da, glaube ich,
er geht damit nicht so hausieren.
Genau. Das kann man, die da offen damit sind.
Das ist aber Urban Meyer auch schwer zu schlagen. Das muss man natürlich sagen. Da liegt die Latte sehr, sehr hoch.
Ach hier, wie hieß der ein Jahr in Miami war? Und 1 und 15 gegangen ist?
Cam Cameron.
Genau, der.
Cam Cameron, richtig geil. Der war auch, da hat man die volle religiöse Breitseite bekommen, wenn man so will.
Und ja, also hoffen wir, dass das ein paar mehr Konsequenzen hat als das bisher. Gut, also wir schaffen die Kurve zurück von dieser John Gruden-Geschichte, die uns bestimmt aber auch die nächsten Wochen und Monate weiter beschäftigen wird. Wie gesagt, in der NFL wahrscheinlich mit dem, was dann auch bei Washington alles rauskommt und wer weiß woanders. Und schauen dann mal, was im College los war. Und also auch da haben wir Sitze, die heißer werden, allerdings dann doch mehr aus sportlichen Gründen. Woche 6 war das. Und die erste Nachricht erstmal, Coastal Carolina gewinnt gegen Arkansas State und bleibt ungeschlagen, 52-20. Das wird alle Mulligan-Fans wie dich freuen.
Ja, das war mal wieder eine absolute Demonstration. Man kann es nicht anders sagen. Die besondere Demonstration war vom Tight End Isaiah Likely, den ich hier auch das ein oder andere Mal schon beworben habe. Wir wissen, Heidi Likely, die beiden, der Receiver und der Tight End, die beiden besten Skillplayer bei den Chanticleers und Isaiah Likely.
Die heißen tatsächlich so. Also das ist nicht mein schlechtes Wortspiel. Die heißen wirklich so.
Ich mache nie schlechte Wortspiele, das weiß man doch mittlerweile. Isaiah Likely, 8 Catches, 232 Yards, 4 Touchdowns, unter anderem ein 99-Yarder, das kann man halt auch mal bringen. Und die Chanticleers sind einfach komplett über Arkansas State rübergerannt, rübergepasst, beides in dem Fall. und haben sich dann auch nicht nehmen lassen, einen Stoffwolf, der aber nicht mal rot war wie die Arkansas State Red Wolves, sondern eher normal grau war, in der Kabine mit einer Motorsäge, mit einer Kettensäge schön zu zerlegen. Ja, ob man das jetzt tun muss, wenn man hochfavorisiert ist, was war das, wie viel hatten die, irgendwie 20, mit 20 Punkten Favorit und dann schlägt man den Außenseiter, den klaren Außenseiter deutlich und muss danach dann noch das Maskottchen oder ein imaginiertes Maskottchen dieses Teams mit der Kettensäge zerteilen, ich weiß es nicht, aber gut, das ist so ein bisschen offensichtlich der Style dieses Coaching-Staffs, das ist jetzt nicht ganz neu. Auf dem Feld macht es super Spaß, dem zuzusehen. Drumherum ist sicherlich noch das ein oder andere bisschen Verbesserungsbedarf möglich.
Definitiv. Das klingt danach, das ist dann, was ist das dann? Sewing Culture, ja?
Das ist, müsste eigentlich was sein für dich, Nicola, oder? Solche Nummern, die begeistern dich, glaube ich, immer ganz besonders.
Ja, es würde mich noch mehr begeistern, wenn sich dann beim Sägen einer einen Fuß schneiden würde und dann erstmal die Saison ausfällt. Da muss ich zugeben, da wäre ich, also da hättest du mein Interesse.
Das stimmt. Aber der Jacksonville Panther bleibt da, glaube ich, schon das Maß aller Dinge.
Shop some wood, ja.
Ja.
Ach. Ja, diese Teammotto ist auch immer wieder fantastisch. Christian, letzte Woche Cincinnati gegen Temple. Alle haben sich gefragt, wird das Letdown-Game nach dem Spiel gegen Notre Dame? Wenn es eins war, dann ist es mit 52-3 für Cincinnati dann für Temple doch recht schmerzhaft gewesen. Ja?
Ja, du kennst meinen Lieblingsspruch aus der GFL dieses Jahr. Vor allem in Marburg, wenn es hart auf hart kommt, kommt es meistens ganz hart. Boah. Ja. Da muss man auch einfach mal ehrlich sein und muss in den Spiegel gucken und muss sagen, mit dem Schmerz muss man leben können. Ja. Aber das Ding ist halt, Temple hatte halt gefühlt ein paar gute Jahre. Und zwar vor allen Dingen dann unter Rule. Matt Rule, würde ich behaupten.
Ja, und mit dem Orden damals, ne?
Naja. Aber dann war es halt auch wieder vorbei, muss man sagen. Ne? Also ist eigentlich ein bisschen überraschend, weil die sind irgendwie outside Philadelphia. Das heißt, die müssten schon ein paar gute Jungs anziehen können und spielen jetzt auch nicht in der schlechtesten Conference der Liga. Aber da geht nicht mehr viel. Und Cincinnati macht weiter einen Case für die Top 4. Das ist unzweifelhaft so.
Ich habe mir sogar den Anfang dieses Spiels live gegeben, aber musste dann irgendwann raus, weil es wirklich erbärmlich war. Also es war ein Klassenunterschied. Und Temple hat ja DeJuan Mathis, den Quarterback, der letztes Jahr zunächst bei Georgia die Saison gestartet hat, aber diese Defense von Cincinnati ist sowas von unbarmherzig gewesen und der arme Typ hat da in der Pocket gestanden und wusste nicht, wie ihm geschieht und hat Happy Feet bekommen wie nichts Gutes. Das war irgendwie gefühlt nach einem Drive entschieden, das Spiel.
Das klingt gut. Nun, 52-3 spricht ja auch eine relativ klare Sprache. Dann schauen wir auf die Pac-12. Arizona State schlägt Stanford 28-10. Ja, das mischt alles wieder ein bisschen durch, Christian. Ne? Da, aber es ist die Pac-12, da sind ja noch viele Wochen zu spielen. Man sollte sich auf nichts verlassen.
Ich will nicht sagen, es ist egal. Wir werden unterhalten werden für den Rest des Jahres. Man müsste halt zusehen, dass Oregon seine Spiele gewinnt. Der Rest ist dann, glaube ich, nicht mehr ganz so relevant.
Arizona State jetzt 3-0 in der Pac-12.
Ja.
Ja. To play.
To win the game.
Ja, das ist die falsche Conference für sowas, glaube ich.
Hat ihm das denn vorher keiner gesagt?
Well. Nun, dann kommen wir zum Samstag. Alabama, Texas A&M, Sal, also das Schöne ist ja, wir haben ja letzte Woche die Saison von Texas A&M beendet quasi, weil haben zwei Niederlagen in der ACC, was soll passieren? Jetzt schlagen sie Alabama mit auslaufender Uhr. Field Goal 41-38, erstmals seit, was war das, 100 Spielen, dass Alabama gegen Unranked verliert, erstmals seit 23 Spielen, glaube ich, dass Nick Saban gegen einen seiner ehemaligen Assistenten verliert. Ja. Wie gesagt, Texas A&M bringt's nichts, weil die haben zwei Niederlagen in der SEC. Die müssen jetzt hoffen, dass fünf von ihnen nochmal verlieren, damit sie überhaupt eine Chance haben, irgendwie da hochzukommen. Aber nichtsdestotrotz, down goes Alabama.
Yeah, let me start by saying, yeah, a great victory for A&M. You know, if their fault at anything was that after their hot start, they were already looking at this game. And so they stumbled. And, of course, they had quarterback issues. They overcame one loss or one quick loss against Colorado. That was a terrible game. They overcame that. But they were definitely looking forward to this game. Even CBS was looking forward to this game because there's no way you plan the Vern game and then, I guess, Vern game primetime. To the logistics of that, especially in Corona times, to have a doubleheader at 8 p.m. I guess it was a primetime 7 p.m., 8 p.m. game in the East Coast. So they wanted this to be 5-0 versus 5-0. And A&M probably got caught up in all the hype. Oh, yeah, bring on Bama. This is our year. Maybe if they had Johnny Manziel, the way Manziel beat them during his Heisman year, maybe even if they had Kellen Mond, anyone who was a more experienced quarterback, they probably would have won those games and then come into this with a big matchup. But again, not taking away anything from A&M, a historic win, breaking all those things. For Bama, the story is the same. When you start off as number one, when you have all those games, as I said, everything for Bama sets up to the last 3 weeks of the season. As long as they have one loss or zero, which is what they always have, going into Auburn, they beat Auburn, they go to Atlanta. If they don't go to Atlanta, they're still on the cusp, sixth, fifth, and their resume is so huge. So, yes, the football shorts, the SEC shorts video, it's funny. They're bruised, they're beaten, they're bloody, but as we've seen in this dynasty now that's been running for 12 years, Bama bounces back because they've got one guy and one guy that runs the show. It's Saban. I think if you always talk about Saban and Belichick comparisons, Belichick obviously struggling ever since he lost his quarterback, but Saban has a new quarterback, a new defensive lineman, a new offensive coordinator almost every year, and the guy still wins. So, I love what he said. And even though people may hate him, I also kind of don't respect him that much, but I respect his winning. And what he said was, you need to remember this feeling, how it feels to after a loss. We do not want to have this feeling again. So Bama is so lucky they lose early in the season. They come back. They'll be back there. So no love lost there. A&M, let's see if they can build the momentum from this. They won't be a factor, but you never know. Maybe the last day they lose to Auburn. Bama loses to Auburn. And A&M was all of a sudden, they may not make the CFP, A&M may not make the CFP, but they'll finish on a high note. But what they will do is they will spoil Bama's chance for making it to the college football playoff.
Yeah, so for A&M gibt's in dem Sinne nicht wirklich was zu holen. Wie gesagt, also, dass sie überhaupt ins SEC Championship Game kommen, erscheint relativ unwahrscheinlich. Jan, gibt's denn irgendwas, was man jetzt gesehen hat, wo man sagen muss, oho, da muss sich Alabama echt Gedanken machen, wenn das nicht nur A&M sieht, sondern vielleicht Georgia oder wer auch immer?
Naja, nach dem Spiel schon einiges. Da muss man sich ja nur mal angucken, wie Texas A&M vorher gegen Power 5 Teams gescored hat. Gegen Colorado waren es 10 Punkte, gegen Arkansas waren es 10 Punkte, gegen Mississippi State waren es 22 Punkte und jetzt scoren sie 41 Punkte. Das war natürlich keine gute Leistung von der Defense. Das ist insgesamt ein spannendes Spiel gewesen. Logischerweise bei dem Ergebnis auch ein sehr interessantes schematisch, fand ich. Die erste Halbzeit war wirklich bockstark von den Aggies. Die haben halt die Fehler von Alabama genutzt in der Defense. Der erste Touchdown auf Weidemeyer war irgendein Coverage-Bust. Da haben sie, glaube ich, eine Cover 3 gespielt. Der äußere Cornerback wird nach innen gezogen und der Tight End liegt dann spät in die tiefe Zone raus. Dann gab es den botched snap oder den Handoff von Bryce Young auf Brian Robinson, der da zu Boden gefallen ist. Dann hat Bryce Young, der sonst eigentlich wieder ein ganz gutes Spiel gemacht hat, aber nicht ganz so gut wie sonst, hat dann an der Goal-Line eine Interception geworfen, wo er den Crosser da in Man-Coverage hat und der Demani Richardson, der Safety, den wirklich super mit einer Hand fängt. Das war nicht besonders also diese Fehler waren erstmal nicht besonders. Logischerweise hat die Texas A&M wirklich gut ausgenutzt. Allgemein hat A&M wirklich viel riskiert in der Defense. Die sind viel geblitzt. Die haben eine ganze Menge Overload oder Unbalanced Lines gehabt, wo sie wirklich drei Rusher auf die eine Seite massiert hingestellt haben, auch mit ihren starken Spielern, dem Marvin Leal und Michael Clemens, die auf einer Seite dann noch ein Dritter und von da aus wurde dann Gas gegeben. Da hat Alabama wenig Antworten gefunden. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum sie da nicht, weil sie das immer wieder, haben sie diese Formationen gehabt, warum Alabama da nicht ein bisschen mehr auf die andere Seite gelaufen ist oder Bryce Young so ein bisschen aus der Pocket bewegt haben. Die hätten ja auch die Line mitbewegen können, auf die andere Seite halt, um eben ihm ein bisschen mehr Zeit zu geben. Aber da haben sie, fand ich, Bill O'Brien und die Offense keine wirklich guten Antworten gehabt. Nur trotz allem, finde ich, muss man erstmal bei A&M anfangen, weil das war halt eine Leistung, die hat niemand von uns erwartet und ich glaube auch sonst niemand nach den ersten Spielen. Von Zach Calzada, von dem Quarterback, das war sein bestes Spiel mit Abstand. Akkurat, gute Entscheidungen. Die Line, die ja von mir auch gerade letzte Woche nochmal, glaube ich, ziemlich gescholten wurde. Spielen mit zwei True Freshmen auf Center und Tackle, geben keinen einzigen Sack gegen Alabamas ja wirklich super Front um Will Anderson ab. Das Run-Game hat zumindest in der ersten Halbzeit ganz ordentlich funktioniert und sie haben ja weiter, also A&M hat weiterhin ja seine Schwächen. Die haben weiterhin kaum ein Outside-Pass-Game. Ich habe das nochmal aufgedröselt am nächsten Tag. Outside-Receiver, 5 Catches für 37 Yards. Das war gut nix. Das Laufspiel hat in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr funktioniert. Insgesamt 27 Läufe für 94 Yards ohne Sacks jetzt, also wirklich nur die Läufe. Also das war eigentlich auch nichts. Und das Einzige, was wieder geklappt hat, war halt das Inside-Passing. Die haben die Running Backs im Receiving gut eingesetzt, also Spiller und A-Chain, den Tight End Weidermeyer und eben den Slot oder Running Back-Hybrid-Slot Anaya Smith. Das war wieder alles, was innen war. Das weiß man eigentlich. A&M hat überhaupt nichts im Outside-Passing-Game seit Wochen und eigentlich letztes Jahr auch schon nicht. Ja, und dann war es ganz, ganz bitter für Alabama, dass Malachi Moore, der Star oder Nickelback, heißt bei denen halt Star, haben sich ja alle Teams irgendwelche schönen Namen für ausgedacht, damit es ein bisschen spannender klingt, dass der im ersten Drive, das glaube ich schon ejected worden ist, für einen Hit gegen den Quarterback und dann der Backup, Brian Branch, der wurde halt das ein oder andere Mal getestet und hat diese Tests nicht immer bestanden. Ist ein Spiel, was glaube ich wirklich so nur einmal vorkommt. Also eigentlich dürfte Alabama das auch nicht verlieren, weil die zweite Halbzeit, wenn man sich die mal anguckt, da hat Texas A&M in der Offense ja eigentlich nichts mehr hinbekommen. Die begann ja wild dadurch, dass Alabama den Punt blockt und zum Touchdown sichert. Direkt im Anschluss macht A&M den Kickoff-Return-Touchdown von A-Chain. Wahrscheinlich das Play des Spiels, weil sie dadurch wieder 14 Punkte vorne waren. Und danach kam ja ein Alabama-Comeback mit einem Touchdown und dann zwei Field Goals, wo man vielleicht drüber streiten kann, ob Saban da ein bisschen aggressiver sein muss und nicht zumindest bei einem von den beiden Field Goals halt dafür geht. Aber es war halt so, dass Alabamas Defense in der zweiten Halbzeit die Aggies ja wirklich komplett im Griff hatte, bis zu diesem letzten Drive, wo sie dann den Ausgleich wieder machen, plus dann eben den Game-Winning-Drive zum Field Goal. Aber bis dahin waren es eigentlich, was über 25 Minuten hat A&M in der Offense nichts mehr hinbekommen. Von daher, ja, super spannendes Spiel, fand ich. Auch schematisch. Ich habe es mir am nächsten Tag erst richtig angeguckt, weil ich in diesem späten Slot von anderen Spielen ein bisschen mehr eingenommen war. Unglücklicherweise. Bis auf das Ende. Das habe ich dann, also das vierte Viertel konnte ich dann gucken.
Das Ende war ja relativ ähnlich.
Junge. Ja, es gab Game-Winning Field Goals auf verschiedenen Seiten. Vielleicht sind wir heute kommen wir auf einige Spiele gar nicht mehr so zu sprechen. Nee, war halt wirklich, wirklich spannend und ungewöhnlich, dass Alabama, ich meine, dass sie schlecht starten und dass sie dann auch immer noch mal einen Nackenschlag kriegen mit diesem Kick-Return-Touchdown, aber dass sie, wenn sie das Comeback machen und dann in Führung sind, 38-31, da war ich absolut sicher, okay, A&M hat ein super Spiel gemacht, aber am Ende setzt sich eben doch der Favorit durch. Und dass sie da dann plötzlich wieder schwächeln und A&M ins Spiel zurücklassen, hat mich gewundert, weil das ist eigentlich nicht Alabama-Style. Wenn, dann verlieren sie dadurch, dass irgendwas nicht passt, aber nicht, wenn sie zurückkommen und eigentlich das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett dominiert haben. Glückwunsch, Aggies. Muss man den Hut vorziehen, auf jeden Fall.
Gut, dann ist zu dem Spiel wahrscheinlich alles gesagt, oder? Ich höre keine Widerrede. Dann schauen wir aufs nächste Spiel. Christian Georgia schlägt Auburn 34-10. Das Einzige, was ich zu diesem Spiel tatsächlich wirklich gehört habe, ist, dass so sehr man sich bei einigen Quarterbacks beschwert, dass da zu wenig Wurfkraft ist. Also Bo Nix packt da anscheinend die komplette Senftube auf den Ball, wenn er wirft. Hat jetzt auch nicht geholfen.
Nee, hat auch nicht geholfen. Georgia bleibt weiter souverän. Das Schöne ist für die ganze Referee-Crew, oder für die ganze, nicht nur für die Crew, sondern auch für die offiziellen der NCAA, es gab den klarsten Targeting-Call, den ich seit langem gesehen habe. Helm auf Helm, voraus, keine Arme, Textbook. Vielleicht hat da jemand das falsche Videomaterial gesehen und hat gedacht, ich dachte, ich soll das so machen. Nee, Junge, das solltest du lassen. Ansonsten Georgia sehr souverän. Auburn hat dieses Jahr eine limitierte Upside, was sie als Team sein können. Gibt noch ein weiteres Team, der SEC West, das am Wochenende gegen ein SEC East Team verloren hat, das genau dasselbe Problem hat. Und die Bulldogs sehen für mich im Moment wie das beste Team in der Nation, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich hatte sie ja schon die letzten Wochen auf meinem persönlichen Christian Schimmel Power College Football Index, der unveröffentlicht ist bis dato, nur hier in diesen Ausgaben vor Alabama. Und das war eine klare Geschichte. Georgia hatte keine Probleme.
Gut. Irgendwelche weiteren? Jan, irgendwas?
Georgias Defense hat einen Touchdown zugelassen. Ist, glaube ich, erst der zweite in der Saison. So
seltsam, oh, das macht. Jetzt geht's abwärts.
Ja, ja, seltsam, nach das 6 Spielen klingt, aber das ist, diese Defense ist absolut pervers. Also das habe ich wirklich selten gesehen in all den Jahren. Das nötigt mir großen Respekt und natürlich sehr viel Liebe ab.
Wow. Also, Georgia schlägt Auburn und übernimmt damit nach der Niederlage von Alabama, wenig überraschend, die 1. Dann, der Big Ten-Kracher zwischen Iowa und die 3 und Penn State die 4. Iowa gewinnt 23-20 nach 14 Punkte Rückstand im zweiten Quarter, 17-3 die Führung für Penn State. Allerdings Verletzung beim Starting Quarterback von Penn State. Und nachdem Sean Clifford nicht mehr dabei war, Jan, ging es abwärts.
Nicht nur Verletzung beim Starting Quarterback, sondern hier auch Verletzung unserer Ohren gerade. Aber Sal ist, glaube ich, nicht auf Mute.
Sal macht sich gerade warm über Oklahoma gleich.
Ja, ja, ich habe schon gesehen, dass du mich jetzt nochmal rannimmst, damit er gleich.
No, no, I thought you were going to ask me, so I was preparing myself to answer.
Yeah, well, if you have, wenn du was zu sagen hast zu dem Spiel, dann ab dafür. Aber wieder, ich hatte dich eigentlich für Texas auch schon mal warm gehabt.
Okay, gotcha.
Er ist ein wunderbares Rauschen. Sagen wir mal, so ein bisschen die knisternde Weihnachtsstimmung vielleicht schon. Aber noch ist es nicht so weit. Noch 2 Monate und ein bisschen. Wie auch immer,
Da knistern nur die Playoff-Hoffnung im Kamin, aber ja.
Ja, da knistern die Playoff-Hoffnung der Texas Longhorns im Kamin weg. Aber gut, nein, bleiben wir vielleicht bei diesem Spiel und der Big Ten. Du hast das Wichtigste schon angesprochen, Nicola. Die Hawkers gewinnen das, aber das Spiel hat einfach ein ganz, ganz krasses, wie soll ich sagen, What-If-Moment durch die Verletzung von Sean Clifford, von dem Penn State Quarterback. Denn bis zu dessen Verletzung sah das so aus, als ob Penn State es gewinnt. Also das war natürlich das, was wir uns alle versprochen haben, gehofft haben, diejenigen, die auf Defense stehen, nämlich wirklich so ein Slugfest. Aber Penn State war doch schon eine Ecke besser. Die konnten mit Clifford den Ball passabel bewegen. Der hat Fehler gemacht gegen diese Pass-Defense von Iowa, die wirklich so extrem opportunistisch ist. Ich habe das die letzten Wochen ja hier öfter schon beworben. Darfst du wirklich nichts riskieren? Lass die langen Bälle einfach zu Hause, denn da sind halt die Cornerbacks, Riley Moss und Matt Hankins plus der Corner, der Safety, einfach zu gut. Genau darauf warten sie, das ist ihr Spiel. Darin sind sie auch hervorragend ausgebildet. Aber man hat sich dann umgestellt, man hat es ganz gut gemacht mit Underneath-Passing, dem einen oder anderen Lauf, gerade auch von Clifford selbst. Nur dann eben das entscheidende Play war dann eben diese Verletzung. Anfang des Second Quarters, 14-3 führt Penn State, ist wieder in der Red Zone. Bei Third Down blitzt Jack Campbell, der Linebacker, und trifft ihn halt hart, den Clifford, als er den Ball da wirft. Dadurch nur 17-3. nur das Field Goal, aber das war jetzt gar nicht so entscheidend. Die Verletzung war das Entscheidende. Vorher hat Iowa nichts gebacken bekommen. Das muss man so deutlich sagen. Im Anschluss haben sie den besten Drive des Spiels fabriziert, haben sich ein bisschen mehr wieder aufs Running von Goodson konzentriert, mit Fullback, richtig schön oldschool, der Fullback Potterbaum mit seinem geilen Fukuhila, so also angedeuteten Fukuhila, vor ihn gestellt und rein damit. Das sah nicht immer schön aus, weil die Nittany Lions natürlich auch eine super Defense haben, aber man konnte das danach konservativer angehen. Denn Penn State hat halt, ja, mussten dann mit ihrem unerfahrenen Backup-Quarterback, Dual-Threat-Quarterback Taquan Robinson spielen. Und ja, da konntest du das ein bisschen besser angehen als Iowa Offense. Du musstest nichts mehr riskieren, sondern konntest ein bisschen auf Fehler warten. Und die kamen dann auch, da geht ein bisschen für mich auch die Kritik an Yursich, an den OC und an James Franklin, denn wenn du weißt, dass du so eine Defense hast, die mit zwei tiefen Safeties immer dieser krassen, sehr disziplinierten Zone-Coverage hinten spielt, dann darfst du deinen völlig unerfahrenen Quarterback da nicht erstmal tiefe Pässe nehmen lassen. Also da den hätte ich dann anders eingesetzt. Haben sie dann später auch gemacht, aber da frage ich mich, was sie da gedacht haben, was dabei rauskommt. Riley Moss, der eine Cornerback, hat dann ja schulbuchmäßige Interception gefangen gegen eine Post Route. Das kann man sich wirklich einfach ins Lehrbuch stellen, wie er das gespielt hat. Mit der kleinen Ausnahme, dass er sich dabei verletzt hat, wäre by the way ein ganz bitterer Ausfall. Das ist aber noch nicht sicher. Und dann konnte Penn State sich so ein bisschen, Iowa sich so ein bisschen ranrobben mit Field Goals, weil man wusste ja, naja gut, die Penn State Offense wird wahrscheinlich nicht mehr viel gebacken kriegen. Und haben dann ja relativ spät erst den Touchdown gemacht, ein super Play wohlgemerkt auf den Slot Receiver Reganey, wo sie Play Action nach links, Rollout nach rechts, alles float sozusagen nach rechts mit, auch die Route von Reganey, der dann aber abbricht und wieder auf die andere Seite geht, also wirklich so ein schönes Misdirection Play. Und damit war es dann quasi durch. Und irgendwie, wenn man eine Situation in diesem Spiel nochmal, wie soll ich sagen, illustrativ nimmt für das, wie sehr Iowa seiner Defense vertraut hat, dann war es, danach gab es die Interception von Hankins, der hat da im letzten Viertel ein paar richtige Big Plays gehabt und dann hat Iowa, waren halt im Nirgendwo durch eine Personal Foul Strafe, zwar auf der Seite der Nittany Lions, auf der Feldseite, aber halt noch nicht in Field Goal Range, und knien dann ab dem Second Down ernsthaft ab. Bei 23-20 habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, oder wüsste ich nicht, ob ich es schon mal gesehen habe, um dann zu punten und geben Penn State damit noch 30 Sekunden auf die Uhr, anstatt wenigstens versuchen, First Down zu machen. Aber das war ihnen wahrscheinlich, war ihnen selbst ein Lauf zu riskant. Und haben gesagt, naja, können wir halt abknien und dann kriegen die halt 30 Sekunden und werden eh nichts damit machen. Haben sie auch recht gehabt. Aber weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Mehr Vertrauensbeweis in die eigene Defense geht eigentlich nicht bei 3 Punkte Führung. Was sehr schön ist, ich habe nochmal nachgeguckt, in jeder Halbzeit gab es inklusive des letzten jeweils 16 Drives. Das sagt eigentlich alles über dieses Spiel aus. Es wurde viel gepuntet, es gab einige Turnover, der Ballbesitz wechselte relativ oft.
Gut, dann Sal, in dem Spiel, also Iowa der Sieger. Wenn wir uns jetzt anschauen, das Ranking, dann ist jetzt Iowa die 2 hinter Georgia. Iowa hat Stand jetzt bis auf das Big Ten Finale keinen gerankten Gegner mehr im Spielplan. Purdue gegen Wisconsin, bei Wisconsin, bei Northwestern gegen Minnesota.
Rivalry Week, Nicola.
Gegen Illinois und dann gegen das gefühlt einzige Team, gegen das Illinois gewonnen hat, dann noch bei Nebraska. So.
Ja. Spoiler.
Was meinst du, ist wahrgenommen, Iowa kommt bis ins Big Ten Finale. Reicht das oder, also, ja. Wie wird das Komitee das Ganze sehen?
Okay, despite all the jokes, the Big Ten plus 4 schedule is very tough. And there's a reason why they're the second, you know, look, you can make fun of Mississippi State and Vanderbilt all you want. I mean, not even Mississippi State, but you can make fun of Vanderbilt all you want. You can make fun of Northwestern. But the schedule is tough. Going to Bloomington, going to Champaign, or bringing them into your place, it's going to be really, really tough. Of course, Iowa is a tough place to play, and we saw in this game, if you don't have a right quarterback, you can have a 17-3 lead. You're going to lose it to Iowa. Somehow they're going to make it. So if they make it all the way to the Big Ten finale, and if they're playing Ohio State or Michigan, or let's be honest, Ohio State is also kind of like Alabama. You start up so high, you lose an early game, you're going to be back there right at the edge. Because you're going to make it to – are they playing in Indiana again, Indianapolis? So if they make it to Indianapolis, they have to win. Remember, we saw that with Wisconsin. I think Iowa is more – if they make it undefeated, make it through the schedule undefeated, and they're in the championship game, they're not as overrated as I always thought Wisconsin. And we saw what happened to Wisconsin in the Big Ten championship game. They just – yeah, they could not handle it. Iowa, I think their defense is stronger than Wisconsin's when Wisconsin was the threat to Ohio State. And they were able to stop Penn State from scoring. Obviously, they knocked out their quarterback. I think it will be enough for them to make the CFP. They're number two. If they continue that spot, I don't think they're going to lose it because they're playing in a power conference in a highly respected schedule and a respected conference that they won't lose. This is not the Big 12 minus two or the Big 12 2.0 or the AAC or the Conference USA. This is the Big 10 plus four. So it is just as much as good as the SEC. And yeah, look, it took Alabama to lose for them to come in there. It took Notre Dame to lose for them to get there. Okay, fine, great. I just feel like they do deserve it. This would be a team being undefeated, and if they lose the Big Ten, would be one of those teams that would be fifth, sixth, seventh, and just miss out. But now that they're second, this has to be a rallying cry with all the Hawkeye in the Hawkeye faithful. Keep it. Stay here, and you'll make it to the CFP. And so, yes, it will be enough.
Christian, wenn wir mal anfangen zu spinnen, also noch mehr als sonst hier im Podcast, ne? Und wir stellen uns.
Gut, dass du den selber abgeräumt hast.
Ja. Wir stellen uns vor, wir stellen uns vor, Georgia geht ungeschlagen durch. Dann sind sie die Eins, dann sind sie drin.
Ja.
Jetzt, wenn wir jetzt noch, dann haben wir noch Oklahoma, Cincinnati, die da rumhüpfen, aber jetzt gesetzt den Fall, wir hätten ein One-Loss Non-Conference Champion Iowa und ein Two-Loss Non-Conference Champion Alabama, die sich um Platz 4 prügeln. Wer geht rein?
Es müsste Iowa reingehen. Auch aufgrund vom Strength of Schedule, weil die Big Ten dieses Jahr meiner Meinung nach in ihrer, was ich glaube, Alabama, wer rein sollte, vermutlich dann nach Iowa. Aber es wird dann ein bisschen um die Style Points halt gehen, da wird Alabama halt absahen. Aber ja, die Diskussion könnten wir führen. Ich habe mir gerade auch drüber nachgedacht. Das ist halt das Problem mit dieser Niederlage. Wenn du sagst, Alabama gewinnt das Championship Game, ist es scheißegal, dann sind sie so oder so drin.
Ja, wenn sie verlieren, sind sie halt toolos.
Ja, und ich glaube, dann ist es ein hart, schweres Argument. Also
gegen jeden, oder? Also
ja, und das Ding ist ja, wenn Iowa mit 40 in dem Championship Game verliert, dann vielleicht, aber wenn es innerhalb von 10 Punkten ist, ist glaube ich schwer, aber es ist Jan, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nicht abwarten, bis wir endlich dieses 12-Team Playoff haben.
Willst du mich verarschen?
Entschuldigung, den musste ich mitnehmen.
Nee, ja,
ich habe ja tatsächlich auf der Rückfahrt aus Frankfurt dann ESPN morgens gehört und die konnten sich einfach nicht entscheiden, ob dieses Chaos dieses Wochenende jetzt eher dafür spricht, das zu erweitern oder eher dagegen.
Ich glaube, wir sollten diese Saison nicht als sozusagen Standard nehmen. Das, glaube ich, führt zu nichts, denn dazu ist der Trend in den letzten Jahren zu eindeutig gewesen. Aber ich genieße es, dass es so ist. Ich genieße das Chaos und ich glaube trotzdem, dass wir am Ende, man wird immer über, also egal, ob das Platz 2 oder 3 ist, früher in der BCS oder jetzt Platz 4 oder 5 oder dann Platz 8 oder 9 oder 12 oder 13, man wird immer Diskussionen haben, die werden nicht weggehen. Aber das ist völlig egal, wie viele man da reinnimmt. Und dieses Jahr sieht es so aus, zumindest nach aktuellem Stand, dass wir doch einige Big Ten-Teams mehr haben und nicht einige SEC-Teams mehr haben. Aber auch das wird sich sicherlich noch ein bisschen austarieren. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass wir das Problem haben werden in der Big Ten, dass Ohio State, wenn die jetzt so weitermachen, die sind gerade in Form gekommen, diese Offense ist monstergefährlich, dass wir wahrscheinlich wieder um die Buckeyes nicht drumherum kommen. Und wenn die Buckeyes halt alles killen, dann wird es auch keine Diskussionen um Michigan, Iowa und Co. geben. Zumindest was die Playoffs angeht, nicht was die New Year's Six angeht.
Ja, wenn Oklahoma ungeschlagen, muss Oklahoma wahrscheinlich ungeschlagen durchkommen, ja.
Yeah, no, no, but I would say this, that a two-loss Alabama team is not in. And interesting for me, which got me all riled up last year, an undefeated Cincinnati team versus a one-loss Big Ten champion or one-loss Iowa that lost in the Big Ten championship game, that would be the discussion. And that, and I think that will be the discussion because it happened last year, A&M Cincinnati or one of the one-loss teams. I forget who made it now, but that would be the discussion that, you know, was it Clemson? Yeah, it was Clemson or whoever or Bama.
Clemson and Notre Dame.
Right, exactly. Clemson, Notre Dame, exactly. That was the discussion. And that's when I find it unfair. And that's what I expect that will happen, that, as you said, if Iowa loses less than – it's funny that you're already saying that, that against Ohio State, Iowa loses only by 10 in the championship game. Are they still in versus a undefeated Cincinnati? And I think that, yeah, that would be unfair there. But I think a two-loss Alabama team will be eliminated because if they lose to Auburn, if they lose to anyone down the road, I think that then Alabama's season, yeah, it was not meant to be.
Das Problem ist dieses Jahr halt, dass Cincinnati nicht mehr die gleich starke AAC hat wie zum Beispiel letztes Jahr. Da sind einige Teams am Struggeln, wo man das entweder nicht erwarten konnte oder weil die Coaching-Changes hatten. Das wird den Bearcats oder könnte den Bearcats auf die Füße fallen, wenn sie nicht weiter so dominant auftreten, wie sie es jetzt tun. So ist alles okay, aber wenn sie sich dann doch, was weiß ich, gegen Navy, SMU und Co. ein bisschen mehr einzurechtwürgen, dann wird's Argumente geben dafür, insbesondere natürlich, wenn Alabama ein ungeschlagenes Georgia im SEC Championship Game schlagen sollte, dann haben wir natürlich zwei SEC-Teams fix drin. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Und dann wird es schwierig für Cincinnati gegen zum Beispiel ein ungeschlagenes Oklahoma, wenn das so sein sollte. Wie gesagt, ist noch viel zu spielen. Es wird noch eine ganze Menge passieren. Von daher jetzt nur sehr, sehr theoretisch und sehr viel gesponnen, noch mehr als sonst. Gegen ein Ohio State aus einer wirklich dieses Jahr sehr, sehr starken Big Ten, wenn sie quasi im Big Ten Schedule ungeschlagen sind. Die einzige Niederlage wäre dann ja die gegen Oregon. Das wird schwer für Cincinnati. Und das muss man leider bei aller, sozusagen bei allem Gejammer, dass natürlich die Mid-Majors schwer haben, auch sagen, natürlich ist es was anderes, wenn du gegen Michigan, Michigan State, Penn State, Iowa und Co. spielst, als wenn du den AAC Schedule hast. Und das einzige Team, was du sozusagen, oder die einzigen zwei Teams, die du dann eben drin hast, sind Notre Dame und Cincinnati. Und gegen Cincinnati brauchst du viel Glück und ein Second Half Comeback, um die zu schlagen, während die von irgendwelchen anderen Big Ten Teams halt locker platt gemacht werden. Das ist halt einfach ein bisschen ungerecht, aber ich denke, dass man um den Strength of Schedule nicht ganz drumherum kommt.
Es sind im Augenblick 5 Big Ten Teams in den Top 10 und kein ACC Team in den Top 15.
Surprise.
Und Oregon hält sich als wackerer Vertreter der Pac-12 im Ranking, weil sonst wird's zappendüster aussehen. Arizona State ist auf 18 im Augenblick, aber ja. Ja, wir können's ja schon vorwegnehmen. Also Georgia ist im Augenblick die 1, Iowa die 2, Cincinnati die 3 und Oklahoma ist die 4. Und ja, wir müssen dieses Red River, wie auch immer, besprechen. Ja, Defense war nicht so an der Tagesordnung. Am Ende ein 55-48 für Oklahoma, nachdem Texas in diesem Spiel, und da muss ich zugeben, da habe ich dann auch intern für mich abgeschaltet, schon 28-7 geführt hatte. Und ja, der letzte Spielzug sagt alles mit 3 Sekunden auf der Uhr, ein 33-Yard-Lauf von Kennedy Brooks in die Endzone zum 55-48 von Oklahoma. Ja, wie geht's Texas Nation quasi? Longhorn Nation. Drei Tage danach.
So, of course, I was very, very happy with the start. But then as the game went on, I said, even at 28-7, I was like, okay, no. This is Oklahoma. This is Texas OU. This is the Texas that we know. There's always drama. So I was never really feeling comfortable with that. And the key for me was the 4th-and-1 touchdown run when Caleb Williams runs. First, I thought it was Rattler. I didn't realize that he had switched. I was like, okay, if they can't stop him on 4th-and-1, when we're already dominating, it just felt like Oklahoma never really were blown out. 28-7 in a Big 12 game, in a rivalry game, is nothing, especially with the history that we know what's going on. So I started that day feeling the same way, and I ended that same way. Should I be happy about how they started? I just felt like the way they were hitting the Texas defense, that, okay, maybe this would be tough. This is different now. But the fact that Oklahoma was never out, they never wilted, I knew it. And so I felt good about how Texas came out and socked them in the mouth. But it's, as they say, we talked about cliches about playing to win the game. You got to finish. And I want to send that video to Sark. It's like Tom Coughlin, you know, all he focused on was finish, because they kept losing those, you know, the last week of the season, you know, that big Deshaun Jackson return. The Giants lost when they were leading and they lost the NFC East, but then they came back and they won the Super Bowl. So Sark needs to tell his team, you got to finish just because you're up 28-7. So, you know, the talent is there for Texas. We've been talking about that. Recruiting is always good. But for me, the most important thing is beating down their opponents. And they didn't do it. So I'm torn. I mean, what would you say? We excited the Saturday night crowd, the German national television crowd, but then we embarrassed them. You know, but we gave them a show, right? We gave everyone a show on Saturday night. This is what college football is about. I like what the guy said. Yeah, this is, you know, with the Folks Fest, the Texas State Fair, you know, it was a nice backdrop. And I was kind of proud that Texas Longhorn Nation was on display. But let's give it to Oklahoma. I mean, look at that depth. You know, you get a freshman guy coming in, you know, dare I say the name, James Brown, you know, Texas, Nebraska, Texas, Nebraska. That doesn't happen. But actually, you know, it's funny. A friend of mine, he knows I bleed burnt orange. He goes, Sal, have you been to this game? And I just gave him a rolling eyes. I said, you can't bleed burnt orange. You cannot be a fan and go to the university and not go to Texas OU. And believe me, every year I keep thinking about 1994 when James Brown came in for the injured Shea Morenz from the week before against Colorado. And the legend of James Brown started from there. But also the legend of James Brown doesn't happen if Stoney Clark doesn't stop the Oklahoma. It was a seminal Longhorn moment for me, because when you leave that stadium, and I really want to let people know this, when you leave the stadium after a rivalry game, whether it's Jacksonville, whether it's Dallas, the Cotton Bowl, you're singing your song. You get to be in your seats, and your mascot gets to run around the field, and you get to sing your fight song as you're going out. You can say OU sucks as much as you want, and you can, you know, ignore that their school sign is upside down sign. You can say, you know, thanks for creativity, guys. Go fuck off and back to Norman. It's so awesome. And yeah, so the legend of Caleb Williams. I mean, you know, is this going to start a quarterback controversy? Maybe this is a Tim Tebow situation. Sorry, guys, so, remind me, who's the quarterback? But Tebow was the goal line when Tebow
Chris
was the
Lee.
Chris Lee. Lee very good. So, you know, is this going to be a situation where if Rattler, you know, but this is what I had said about this in against the Arkansas game. When you saw that Hudson Card was struggling, you got to bring in someone like a Thompson, Casey Thompson. And so what Oklahoma showed was their depth. And you know what? On that last drive, I felt a calmness in them. The wide receiver caught the ball. Okay, get set for the next play. This is a team that Lincoln Riley has is mature. They're talented, and they can score the right points. And that's exactly what they did. They knew they were going to score the Longhorns, and that's exactly what they did. And yeah, heartbroken, but still kind of proud that we can be part of college football. It was a great Saturday to watch games. I was heartbroken, but I still watched college football until 2 a.m., so that goes to show that I didn't give up on the sport.
Well, die Qualität wird immer schlechter. Man wird dich noch voraus.
Okay. Oh, shit. Sorry. Okay. Just the last part or all of it?
All of it. Da gehen wir jetzt durch. Egal. Ja, also Texas verliert gegen Oklahoma. Die Hauptnachricht des Tages ist natürlich, dass der mit dicken Names, Image, Likeness, Verträgen ausgestattete Spencer Rattler, Christian, seine Verträge jetzt noch intensiver begutachten kann, wenn er auf der Bank sitzt.
Ist halt tatsächlich jetzt die Frage, was da passiert, ne? Also ob das jetzt ein Dauerzustand ist. Aber man muss halt ehrlicherweise schon sagen, dass das letztlich absolut spielentscheidend war. Ja. Also der Quarterback-Wechsel in letzter Konsequenz. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich meine, der andere Spieler war ja oder ist ja ein Freshman. 5-Star, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, irgendwie die Nummer 1. Mhm. Der Nummer 1 Recruit gewesen in der Highschool. Und so hat er auch gespielt. Also das war schon sehr beeindruckend tatsächlich. Und insofern Credit. Wer Credit ist du, ja. Aber ich bin gespannt. Rattler hat das ganze Jahr noch keinen überragenden Eindruck gemacht. Zumindest für mich. Und er hat auch meiner Meinung nach seine Schwierigkeiten während der Saison weiter gehabt. Und ich weiß halt auch nicht, ob Oklahoma dieses Spiel gewinnt, wenn er nicht reinkommt. Und für einen Freshman, ich meine, es gibt so viele Plays, über die man reden kann. Vermutlich in Erinnerung bleiben wird der allerletzte. Oder nee, ich glaube, es war dieser tiefe Touchdown-Pass, war das zum Ausgleich? Helft mir.
Ja.
Zum ersten Ausgleich sozusagen.
Zum ersten Ausgleich über die von ihm aus gesehen rechte Seite, ja. Natürlich auch fantastischer Catch, müssen wir uns nichts vormachen, aber den musst du da halt erstmal hinwerfen als Freshman. Und mit dem Arm und allem. Also, und das Ding ist, so hundertprozentig auf diesen Spencer Rattler Train ist ja noch niemand aufgesprungen. Ja, und jetzt weiß man vielleicht auch ein bisschen warum.
Was sehr lustig war, ist, dass Caleb Williams also die Sooners übernimmt, zum Sieg führt, twittern kann wie ein Großer, aber als sie ihn dann interviewen wollt fürs Fernsehen, nö, ist nicht your freshman. Fantastisch, Jan, ne?
Ja, diese Policy gibt's ja bei einigen Teams, dass man die Freshmen da, und sicherlich auch, also es hat auch Momente davon, die ich nachvollziehen kann. Das ist natürlich ein absolutes Millionenpublikum, nationales Ereignis, dass man da vielleicht jetzt den Freshman nicht unbedingt den Medien zum Fraß vorwerfen will, vor allem, weil natürlich die Fragen kommen, das ist ja vollkommen klar, was ist jetzt in die nächsten Wochen und wie sieht's jetzt aus mit dir und Rattler und so, dass da vielleicht dann irgendwie eine unbedachte, gerade im Überschwang des Erfolgs, vielleicht eine unbedachte Nachricht kommt oder so, das kann man ja auch nachvollziehen und da will man vielleicht den einen oder anderen schützen, bevor der dann etwas größere Medienschulung genossen hat. Ja, war natürlich, Christian hat das ja gerade gesagt, das war natürlich der entscheidende Moment des Spiels und es war ja auch interessant, dass er so ein bisschen ja reingegroovt wurde, weil er eben der deutlich bessere Läufer ist, nimmt er diesen 4th-and-1, wo er den langen Touchdown erläuft und danach kommt ja erstmal wieder Rattler rein. Und Rattler bleibt ja drin, bis er dann diesen Fumble macht, der
Ja, das war ja jetzt nicht das erste Mal. Gerade in der letzten Saison hat er da auch so wirklich so groteske Fumbles, wo man, also ein Fumble kann im Quarterback immer passieren, aber das war irgendwie, glaube ich, wieder ein Zone Read und er behält den Ball und das war aber nicht so eine Situation, wo man dachte, oh, der ist jetzt wirklich krass forciert oder so, sondern das sieht dann so ein bisschen panisch aus, dann verliert er den Ball und danach war er dann draußen und ja, das Spiel hat sich gewandelt und Rattler, also ich hatte schon den Eindruck, dass im Sommer ziemlich hart gehypt war als der Kandidat für den First Overall Pick in der nächsten Draft und das ist natürlich jetzt erstmal ad acta gelegt, wird man natürlich sowieso abwarten müssen, wie diese Situation weitergeht. Da ist natürlich Lincoln Riley gefragt, wie er das managt. Die zwischen dem Quarterback Rattler ist ja einfach auch mit riesigen Vorschusslorbeeren angekommen. Da hieß es ja dann, naja, und das Jahr, wenn Jalen Hurts dann endlich weg ist, dann wird richtig gepasst und so. Ich war da eben ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass man Hurts da auch ziemlich unterschätzt hat. Und dann hat man ja jetzt gemerkt, ganz so einfach ist es eben doch nicht. Und ja, jetzt hat man mit Caleb Williams halt eben wieder einen echten Dual-Threat. Das ist Rattler nicht in dem Maße. Der kann sich durchaus bewegen. Der ist jetzt nicht komplett immobil, aber Williams bringt da einfach nochmal eine ganz andere Dimension mit. Und vor allem, das ist ja das große Problem dieses Jahr bei Rattler gewesen. Letztes Jahr hat er ja wirklich auch sehr, sehr schöne Deep Balls gehabt. Die sehen ja, also wenn er on ist und gut passt, dann sieht das ja auch schon sehr ästhetisch aus bei ihm. Nun hat er dieses Jahr irgendwie dieses Deep Ball Passing verlernt und Caleb Williams hat vorgemacht, dass das durchaus noch, dass das durchaus noch in der Offense drin ist. Sal, geht's dir gut? Das klang, weiß ich nicht, etwas beunruhigend für meine Ohren. Nein, da muss man natürlich auch mal Lincoln Riley ein bisschen mitkritisieren. Man hat mit Marvin Mims einen super Deep Ball oder vertikalen Receiver und setzt den über drei Viertel quasi nicht ein. Der hat einen Catch gehabt, bevor er dann seinen ersten Touchdown gefangen hat. Das war ja auch ein bisschen glückliches Play, im dritten Viertel, wo Williams den Snap droppt und dann wieder aufsammelt und dann den Touchdown Pass wirft. Das war ja insgesamt auch ein kleines Narrativ. Es lief ja nicht alles rund, seit ab Williams da drin war, aber er hat eben die Plays gemacht und auch die Impro-Plays gemacht, die dann nötig waren. Das war natürlich beeindruckend. Mir ging es so ein bisschen wie Sal. Also ich habe bei 28-7 war ich auch noch erstes Viertel. Das ist viel, viel, viel zu viel Zeit noch, gerade für Big Ten-Duell. Aber als im dritten Viertel das Spiel sich so ein bisschen verlangsamte und ja erst dann wirklich gar nichts ging, dann diese beiden Field Goals gekickt wurden, das Field Goal von Dicker zum 41-23, da dachte ich, na, jetzt wird schon eng. Jetzt sind es 18 Punkte, es ist im Grunde genommen nur noch ein Viertel. Das ist nicht unmöglich, natürlich nicht, gerade in der Big 12 nicht. Aber nachdem, wie sich die Spielsituation, die Spieldynamik vorher gezeigt hatte, dachte ich, na, jetzt wird schon schwierig. Und dann packt halt Williams, das war ja bei Marvin Mims, dieser Touchdown, dieser unglaubliche, wo er den Ball auch mit exzellenter Body-Control da an der Pylone sichert. Das war ja nicht der erste. Der hatte ja vorher schon so einen langen Ball auf Mims rausgehauen, den er da irgendwie halb im Fallen noch sichern kann. Das war für mich in dem Moment nicht absehbar, dass die Sooners plötzlich so explodieren. Und das ist dann ausgerechnet, wer sich das nochmal angucken will, diese beiden Touchdown-Runs von Kennedy Brooks, der erste, der sie dann in Führung bringt, dann kommt ja Texas noch zurück. Das muss man ja den Longhorns auch zugute halten, dass sie da dann nochmal zurückgekommen sind, den Ausgleich gemacht haben. Und der zweite, der das Spiel entscheidet mit 3 Sekunden auf der Uhr, das war exakt dasselbe Play. Wirklich mit allem. Der Counter, die beiden Vorblocker, die von der anderen Seite waren, kamen gleich, der Pulling Guard war gleich, das war wirklich exakt dasselbe Play, mit denselben Protagonisten sogar. Das war natürlich dann ein schöner Wrinkle. Lincoln Riley lässt diese Counter sehr gern laufen. Ich bin super gespannt. Also im Grunde führt ja eigentlich kein Weg dran vorbei, dass Caleb Williams das jetzt weiter startet. Da eigentlich muss es das jetzt sein. Was dann mit Rattler passiert, wird man abwarten müssen. Hat natürlich jetzt schon zu viele Spiele gespielt, um jetzt direkt zu transferieren, sich sein eines Jahr zu behalten. Das ist auch gar nicht nötig, weil eigentlich wollte er ja nach diesem Jahr in die NFL, denke ich, das war für viele so ein bisschen ausgemachte Sache, zumindest außerhalb seines persönlichen Umfeldes, ich weiß nicht, wie das innerhalb dessen aussieht, wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie Lincoln Riley das jetzt managt, diese Situation, weil Rattler jetzt nicht sofort das Team verlassen wird, da gehe ich von aus und ja, vielleicht bleibt er ja auch Starter, who knows?
Also so viel zu Oklahoma gegen Texas, gegen das um das Red River. Oklahoma jetzt damit auf Platz 4 hochgesprungen, an Alabama vorbei, die jetzt Fünfter sind.
Nicht sehr tief gefallen. Die Tide.
Nee, da war aber eh die Frage, wie weit runter geht's, und bestraft man Alabama mehr dafür, dass sie gegen Texas A&M verloren haben, als Penn State dafür, dass sie gegen Iowa verloren haben? Ja. Im Endeffekt ging es für Alabama auf 5 runter und Penn State auf 7.
Ja. Alabama hatte natürlich jetzt auch die etwas eindrucksvolleren Siege jetzt allein vom Auftreten her, nicht unbedingt von den Gegnern.
Ja, genau. Aber das also jetzt das Ranking: Georgia 1, Iowa 2, Cincinnati 3, Oklahoma 4, Alabama 5, Ohio State kommen wir später zu 6 und Penn State 7.
First and 10, around the league.
So, nachdem sich alle wieder sortiert haben und alle wieder am Start sind, oder fast alle wieder am Start sind, Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks, College Football, und ja, Jan Wegwert und Christian Schimmel sind noch dabei, und wir hatten ja aufgehört mit dem Ranking rund um Oklahoma und dass Ohio State jetzt natürlich auch einen Platz nach vorne gesprungen ist, dadurch, dass Penn State hinter sie gerutscht hat. Ohio State verprügelt Maryland 66-17, Jan, das also Ohio State läuft langsam heiß.
Ja, und das sollte eigentlich allen Teams gerade Sorge machen. Das, also, und ich meine wirklich alle Teams, denn das, was die in der Offense fabrizieren gerade, ist wirklich absolut genial. CJ Stroud scheint so ein bisschen, hing es ja am Quarterback. Die haben eine super O-Line, die haben einen guten Running Back Room, der jetzt super geworden ist durch Travion Henderson, durch den Freshman. Und sie haben halt das beste Receiver, kurz zumindest die besten drei Starting Receiver mit Olave Wilson und mittlerweile eben auch Smith und Jigba im Land. Also da, das ist pervers. Und wenn die ihre Defense-Probleme so in den Griff kriegen, wie sie es ja offensichtlich jetzt auch getan haben in den letzten Spielen, ob sich das dann, da kann sicherlich auch immer mal wieder ein Spiel dazwischen sein, wo das nicht so läuft. Das würde ich nicht ausschließen. Aber mit dieser Offense sind sie natürlich in jedem Spiel drin. Und bei Maryland ist natürlich bitter, dass sie jetzt, nachdem sie im Spiel davor Dante Dimus, den einen von ihren drei guten Receivern, verloren haben, jetzt auch Jayshon Jones, den nächsten. Das hilft natürlich nicht, wenn du eine Offense bist, die primär über die RPOs mit Taulia Tagovailoa und über die Receiver kommt. Das könnte jetzt doch noch eine längere Saison werden. Ich weiß nicht, wie viel man bei Maryland erwartet hat. 4-2 ist ja immer noch eine sehr gute Bilanz für die Terrapins. Das sollte man nicht vergessen. Aber da könnte es ein bisschen schwieriger werden. Da müssen jetzt Backups halt in Fußstapfen treten, die vielleicht zu groß sind.
Ja, jetzt und die letzten beiden Spiele waren halt ein bisschen schmerzhaft, ne?
Minimal.
Ja. Apropos schmerzhafte Spiele. Ja.
Du genießt das ein bisschen, ne? Habe ich so den Eindruck? Kann das sein? So ein bisschen sadistische Züge? So,
Nikola? Du bist derjenige, der sich auf dem Fenster gelehnt hat. Ich nicht. Das hast du ganz allein für dich selbst zu verantworten. Ich bin da nur, also...
Aber man könnte ja souverän drüber gehen. Und einfach so tun, als ob niemand irgendwas gesagt hätte und das Spiel so unter ferner Liefen kurz abhandeln, oder?
Nein, weil... Auf der anderen Seite steht Jim Harbaugh als Coach, das können wir nie unter Fender Liefen abhandeln, und auf der einen Seite steht halt dein Team, das jetzt mit auslaufender Uhr auch hier viel Kohl in letzter Sekunde verloren hat, 29-32 Jahren.
Nein, diesmal war es, ich muss dich korrigieren, auch wenn es letztlich gar
nicht so ist. Achso, 1-24, ja, nee, nicht auslaufender Uhr.
Sie hatten noch eine Chance und sind noch bis zur Mittellinie gekommen. Ich dachte, na, kann das? Nein, kann nicht. Also,
0-13 ja. Zur Halbzeit, dann ein starkes drittes Quarter. Und dann aber auch, dann hat sich aber auch Michigan im vierten Quarter nicht mehr beeindrucken lassen. Also, ja.
Nee, das war in der ersten Halbzeit ein krasses Defense-Battle. In der zweiten Halbzeit sind die beiden Offenses aufgewacht. Da haben die Defenses dann zumindest zum Teil nicht mehr ganz so viel zu melden gehabt. Ja, in der ersten Halbzeit war schon so ein bisschen unglücklich. Erst versucht Nebraska nach einem super Drive nahe der Goal-Line den Fourth Down, also riskiert und scheitert. fand ich jetzt grundsätzlich okay. Ist natürlich, naja, bei einem Spiel, wo man erst dachte, die Defense spielen da eine größere Rolle, sind 3 Punkte halt wahrscheinlich wichtiger als in einem Shootout, aber sei es drum. Dann haben sie sich wieder so eine Freak-Interception gefangen. Ich weiß nicht, ob ihr noch das Ding erinnert von dem Oklahoma-Defender, der da so einen OBJ-Catch gemacht hat.
Ja.
Diesmal war es ein Tipp, dann ist der Spieler auf den Boden gefallen und der Ball ist irgendwie doch bei ihm runtergekommen. Ein anderer Spieler ist noch auf den drauf, aber irgendwie hat das geklappt. Aber ich muss gerade, wenn wir über die erste Halbzeit reden, ein bisschen, und das meine ich nicht so, dass die jetzt an allem schuld sind, aber die Refs waren schon ein bisschen problematisch. Die waren in dem ganzen Spiel schon sehr schlecht und es ist nun mal so, da glaube ich, kann man nicht drum herum reden, dass die Huskers mehr schlechte Calls bekommen haben. Es waren nicht alle nur pro Huskers, das definitiv nicht, aber diese Ref-Crew war wirklich erbärmlich. Und das war letztlich eine Schlüsselsituation, auch wenn natürlich die Huskers nachher aufgeholt haben, aber es hat das Spiel natürlich in der Dynamik ein bisschen beeinflusst. Die Situation ist folgende. Ende der ersten Halbzeit, es steht 6-0 für Michigan, alles noch im Rahmen. Dann kommt ein Drive, der erste Drive, wo die Huskers Defense ein bisschen größere Probleme hatte, insbesondere mit Blake Corum, mit dem Shifty Runner, den sie da haben, die Wolverines. Und die Situation ist folgende. Es sind etwas unter 20 Sekunden oder 20 Sekunden, glaube ich, Second and 10 an der Huskers 15-Yard-Linie. McNamara, der Quarterback, wirft den Ball weit über jeden Spieler. Also wirklich so, dass der halt nicht fangbar ist, für wen auch immer. Und während des Plays rennt ein Michigan-Receiver in Jojo Doman in den Huskers-Linebacker rein. Keiner beschwert sich oder so. Incomplete, noch 13 Sekunden. Und die Schiedsrichter werfen eine Flagge. Eine wirklich sehr, sehr lächerliche DPI. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wie gesagt, der Ball war an der 15-Yard-Linie. Was passiert da normalerweise? Es ist im College ja kein Spot-Foul. Wäre eigentlich ein Half the Distance.
Nein.
Sprich an die 7,5.
Nein. Defense Pass Interference ist die einzige Strafe, die auch in der Red Zone voll durchgeführt wird.
Sie spotten den Ball an der 3.
Dann war das Foul an der 3.
Ja. Das Foul war auch nicht an der 3.
Okay.
Es gibt ein nächstes Play, Touchdown, 13-0. Und damit das... guckt euch diese Pass Interference an und erzählt mir, dass es eine Pass Interference ist. Das ist das entscheidende Punkt. Das ist ein... Da rennt der Receiver einfach in den Verteidiger rein und es gibt die Flagge. Das war sehr schlecht. Die Huskers kommen in der zweiten Halbzeit zurück, gehen im Third Quarter in Führung. Wie gesagt, mittlerweile sind die beiden Offenses dominant. Und dann kommt halt das, was immer kommt bei den Huskers, nämlich bei 29-29 Ausgleich. Den Ausgleich machen die Wolverines 3 Minuten vor Schluss. Martinez läuft für den First Down, gerät in die Pile. Diese Pile bewegt sich irgendwie noch ein bisschen oder auch nicht. Die Refs pfeifen nicht ab. Wie gesagt, das ist natürlich immer eine, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf rumreiten, das ist eine Tatsachenentscheidung. Er lässt sich den Ball aus der Hand schlagen. Und die Wolverines stehen, ja, sehr gut da, kicken ein Field Goal und das war dann die Entscheidung. Und es ist jedes scheiß Spiel dasselbe. Glückwunsch an Michigan. Aber ja, da muss man sich halt irgendwann fragen, wenn man so viele enge Spiele vergeigt, was da nicht in Ordnung ist. Weil letztlich, es hat Dirk Chatelain, ein Husker-Speedwriter, das am nächsten Tag so schön formuliert. Man hat den Eindruck, dass das ein gutes Team ist, aber es steht 3-4.
Christian, knappe Spiele verlieren. Du kannst helfen.
Gilt der alte Spruch, you are as good as the record says.
Richtig.
Da bin ich dann letztlich schon von überzeugt. Ich glaube, die Spiele werden gut genug sein für Frost, um seinen Stuhl zu retten. Ich weiß gar nicht,
was ist denn der Anspruch?
Wie sieht denn die restliche Schedule jetzt von Nebraska noch aus?
Ohio State in 3 Wochen.
Nebraska hat den härtesten Spielplan der Liga für die letzten Wochen. Also sie haben sie haben noch Ohio State. Gut, Wisconsin ist natürlich jetzt nicht das Wisconsin, was man erwartete. Sie haben noch Iowa. Also die letzten 3 Spiele sind halt hart. Jetzt haben sie vorher Minnesota und Purdue. Das ist natürlich noch ein bisschen besser. Aber insgesamt, wenn man dazu sieht, dass sie halt Oklahoma, dass sie Michigan State, dass sie Michigan hatten, ist natürlich schon ein deftiger Spielplan. Das ist, gerade wenn man aktuell sich auch die Top 25 ansieht, da sind ein paar Teams vertreten, die entweder schon gegen die Huskers gespielt haben oder noch gegen die Huskers spielen.
Okay, Jan, ich würde mich anders ausdrücken.
Nicht zu vergessen, der Quality Loss gegen Illinois.
Halt die, Entschuldigung.
Dann würde ich behaupten, du musst die nächsten beiden Spiele gewinnen und dann ist er vermutlich auf der sicheren Seite.
Wenn du eins weiß, von
denen, dann ist er 5-4 und immer noch nicht im Bowl, ne? Also,
da, du, und ich weiß, die Frage wäre jetzt tatsächlich, was ist der Anspruch? Der Anspruch ist doch eigentlich, die Division zu gewinnen. Relativ regelmäßig, oder nicht?
Der Anspruch war natürlich vor allem, als er ankam, jetzt geht's wieder bergauf. Das ist natürlich, in Nebraska ist es ein bisschen so wie beim ersten FC Köln oder so. Das ist oft nicht ganz mit der Realität überein. Mit dem kleinen Unterschied, dass bei Nebraska das noch nicht so lange her ist, dass sie wirklich sehr erfolgreich waren wie bei Köln.
Scott Frost ist der Weltmeister.
Ja, da, aber wehe, es kommt ein Steffen Baumgart-Vergleich, dann schlachte ich euch. aber nein.
wir tun schon wieder alles, um uns von möglichst vielen Leuten um.
Ja, ja. Nee, also das Problem ist ja folgendes. Scott Frost ist mit Riesenerwartungen angetreten, ne, in Anführungsstrichen National Champion mit UCF und so weiter und der verlorene Sohn und jetzt geht's los. Und wenn man jetzt sich die letzten 4 Jahre anguckt, inklusive diesen, 4-8, 5-7, 3-5 und jetzt 3-4, während man unter Frost ja weiterhin sehr gut rekrutiert, nämlich irgendwo im Bereich Top 20.
Okay.
Oder so um den 20. rum. Und das heißt, also das wird ja offensichtlich in keinster Form erreicht. Und bei Nebraska ging es ja früher eigentlich auch darum, dass man solide bis gut rekrutiert, nämlich genau in diesem Bereich zwischen 15 und 25, aber das halt auf dem Feld deutlich besser aussieht. Und wenn man sich das jetzt vergleicht mal mit Iowa und Wisconsin, die immer schlechtere Ressourcen hatten, aber die seit Jahren ein deutlich besseres Produkt und auch ein Produkt, was man kann natürlich über die Offenses ein bisschen schmunzeln, aber die haben halt eine Identität, die wissen, was sie machen wollen und machen das halt gut. Und bei Nebraska hat man nicht das Gefühl, dass man da was weiß. Und man hat jetzt einen neuen AD mit Trev Alberts. Der ist zwar ein Bekannter von Scott Frost, hat ein bisschen vor ihm gespielt. Aber da sind natürlich, der wird halt natürlich auch gucken, dass unter seiner Ägide was ein gutes Produkt halt geliefert wird. Und aktuell ist es halt so, dass man, und da hast du vollkommen recht, Christian, man kann sich nicht immer rausreden mit, ja, Pech und hier noch eine schlechte Entscheidung der Refs und da ein bisschen Pech gehabt und da ein Unglück und der andere hat, was weiß ich, irgendwie die Bounces gehabt. Ja, aber nicht dauerhaft. Ne, ja. Wie Hermann Gerland ja so schön sagte, immer Glück ist Können und genauso ist es andersrum halt auch. Ja. Und da kann es sein, also wenn Frost jetzt wieder kein Bowl, nicht mal eine 6-6 erreicht, dann wird's eng. Dann wird's definitiv eng. Das Produkt ist besser, wenn wir jetzt bei dem Wort bleiben. Also diese Saison sieht deutlich besser aus als die letzten beiden. Das nur wenn man dann trotzdem sich immer wieder in den Fuß schießt und jetzt 3 knappe Spiele gegen gute Teams, ist ja klar, dass Michigan State, Michigan und Oklahoma sind alle 3 Top-10-Teams. Man verliert alle 3 knapp und bei allen 3 gab es nicht unbeträchtliche Chancen, dass das Spiel anders ausgeht. Auf unterschiedliche Weise schafft man das. Also man kann da nicht an einer Stellschraube drin sagen, naja, es ist dieser oder jener Mannschaftsteil oder sowas. Es ist jedes Mal was anderes. Die Special Teams sind oft dabei, dieses Mal war es nicht der Fall. Zumindest nicht doll.
Also im Grunde genommen ist er nur safe, wenn er Wisconsin auswärts schlägt, ne?
Ja, ich weiß es nicht. Ich kann in den Kopf von Alberts und nicht reingucken. Und ich weiß auch nicht, ob man nicht sagt, naja, also sagen wir mal so, Frost hat natürlich immer noch gegenüber anderen Coaches, wenn ich das mit Mike Riley vorher vergleiche, der hat immer noch einen sehr, sehr hohen Kredit dafür, dass er eben Scott Frost ist. Wenn er anders heißen würde, wenn er Nicolas Martin, Christian Schimmel oder so heißen würde, dann wäre der schon weg wahrscheinlich.
Aber vielleicht würden sie mit mir oder mit Christian nicht bei 3-4 stehen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Bei euch würde es vielleicht anders aussehen. Das mag durchaus sein.
Christian, ich traue dir zu, dass du ein Gameplan in Justice bekommst, wenn die Front anders aussieht. Ganz ehrlich.
Das ist natürlich immer noch. Das ist immer noch der Goldstandard, das erste Spiel gegen Illinois, wo man ja jetzt auch gesehen hat, wie viele Punkte Illinois gegen ein nicht gerade überzeugendes Wisconsin aufgelegt hat in der letzten Woche.
Ja, das wird mir jetzt Sorgen machen, Jan, ne?
Das ist natürlich, ja, solche Vergleiche funktionieren ja nicht. Das haben wir bei A&M ja auch schon gesehen. Colorado ist sicherlich, hat sicherlich nicht die bessere Defense als Alabama, aber Es ist fürchterlich ärgerlich. Ne? Also, dass man jetzt endlich bessere Leistungen bringt und dann jedes Spiel vergeigt. Man hat die Spiele vorher auch knapp vergeigt, aber da meistens schlecht gespielt. Jetzt spielt man recht gut und kriegt es trotzdem nicht hin. Und ja, sind jetzt letztlich, Nicola, ist ganz klar, sie müssen Minnesota gewinnen, sie müssen Purdue gewinnen und sie müssen Wisconsin gewinnen. Die anderen beiden werden schwierig. Gegen Iowa ist, denkt man immer einfach darum, deswegen, weil deren Offense so wenig überzeugend oder wenig explosiv wirkt, denkt man immer, naja, da ist was drin, aber das denken sich alle Teams und verlieren dann trotzdem.
Was passieren wird, sie legen gegen Minnesota ein Ei, sie legen gegen Purdue ein Ei und sie schlagen dann Ohio State.
Das wird nicht passieren. allein deswegen, weil das dritte nicht passieren wird. Also wenn sie gegen Minnesota, die gerade wirklich auch einen erbarmungswürdigen Zustand ihres Teams offenbaren, das kann man auch nicht anders sagen, wenn sie gegen die verlieren, würde ich mir nicht einmal sicher sein, ob dass er die Saison beendet, ehrlich gesagt. Aber
Minnesota ist 3-2 und 1-1 in der Big Ten. Also so
ja, es geht eher um das, was Minnesota da bisher abgeliefert hat. Das ist auch nicht besonders gut. Also ich darf dich daran erinnern, dass sie gegen Bowling Green verloren haben.
Ja.
Die haben.
Ja, andere verlieren gegen Illinois.
Ja, ist noch ein kleiner Unterschied, würde ich sagen. Aber ja, wie gesagt, das wird alles ziemlich eng und vielleicht gibt man ihm wegen Moral Victories, gibt es nicht, aber wegen des Eindrucks, den das Team macht, das wirklich kämpft, das gerade in der Defense, jetzt hat es den ersten schlechten Tag, sowas kommt vor, oder schlechte Renntag, ich habe da ganz andere Defense-Leistungen von denen auch schon gesehen, das Team ist wirklich, das lebt, das kann man überhaupt nicht in Zweifel ziehen, aber es reicht halt jedes Spiel aufgrund irgendeines anderen Faktors nicht oder mehrerer Faktoren. Ich bin gespannt, ob das mit ihm weitergeht oder ob sich Alberts dann halt sagen wird, wir brauchen einfach nochmal wieder einen Neuanfang, nur andauernd Neuanfänge sind nie gut für Programme und deren Stabilität, gerade wenn man jetzt nicht irgendein Recruiting-Hotbed neben sich hat. Nebraska ist eben nicht Texas.
Gut, mit zwei Hamburgern, die über Neuanfänge weiß man Bescheid, dass das nicht immer so zielführend ist.
Ja. Kommen wir doch zu anderen Spielen.
Am Ende des Tages stellt Hamburg vielleicht bald den Bundeskanzler. Also.
Oh, hör auf. Bitte, jetzt wirklich, jetzt wird's unterirdisch hier.
Das ist mal wieder klar, dass der Nikola mal wieder nur an Regionalproports denkt. Das ist kein Zufall, Jan.
Das
ist
ja,
kein
ja, Zufall. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja.
Gut, dann schauen wir aufs nächste Spiel. BYU bisher durch die Pac-12 gepflügt. Kaum geht's mal gegen Quality-Team aus der Mountain West. Setzt eine Niederlage 17-26, Christian.
Gutes Intro.
Ja.
Hank Boise Bachmeier gegen Boise lebt. State übrigens, ne? Also.
Ja, Hank Bachmeier lebt. Obwohl Boise State hat noch nicht drüber nachgedacht, das Programm aufzulösen, obwohl man vor dem Spiel eine negative Bilanz hatte. Ja, ziemlich überraschend. Ziemlich defensiver Struggle über weite Strecken, aber Boise State hat das dann verhältnismäßig klar gewonnen. BYU's Chancen auf die Playoffs sind damit wieder sehr, sehr, sehr reduziert. Vielleicht haben sie auch einfach nicht gut genug gebetet, man weiß es nicht. Guter Sieg für Boise auf jeden Fall tatsächlich, ja. Aber zeigt vielleicht auch die Qualität der anderen Gegner, die BYU bis jetzt geschlagen hat.
Ja, Pac-12 halt.
Genau. Da haben wir ja noch ein anderes schönes Ergebnis im späteren Verlauf der Saison.
Ja, Jan, irgendwas zu sagen zu dem Spiel? Ich habe das eine Zeit lang geschaut und Fumble hier, Fumble da und ja.
Hat dich nicht abgeholt, hä?
Nicht wirklich.
Ja, wenn man so viel Turnover hat wie BYU, dann wird's natürlich ein bisschen schwierig. Also diese Sequenz da, wo erst Allgeier, der Running Back, der ja sonst wirklich ein Top-Spieler ist, wo der fumbelt, das war irgendwo nahe der eigenen 20, dann gibt's daraus aus diesem sehr kurzen Feld gibt's einen Touchdown von Boise State, dann fummelt BYU beim Kickoff-Return gleich nochmal beim anschließenden und dann sind doch mal so eine Feldposition, gibt's halt, was weiß ich, bei 40, 45 Yards Raumgewinn, zwei Touchdowns für die Offense von Boise State. Das ist natürlich schön. Also wenn man, und dann haben sie, glaube ich, in der zweiten Halbzeit noch zwei, weiß nicht, ob es ein Fumble und Interception oder so, glaube ich, war es nochmal, also noch ein Fumble. Das wird dann schwierig. Ne? Wurde dann am Ende in der Tat nochmal spannend, weil bisschen jetzt ja gesagt, war jetzt eher defensiv geprägt und dann gab es halt als ja, entscheidendes Play diesen Monsterpass von Bachmeier auf Khalil Shakir. Den kann ich eh mal empfehlen. Den meistens Slot-Receiver von Boise State kann man sich jedes Spiel anschauen. Jedes Spiel gibt es mindestens einen Highlight-Play und das war dieses Mal dann das Entscheidende direkt vor Schluss. Daraus ist, glaube ich, dann das Field Goal gekommen, das das Spiel out of reach gebracht hat mit 9 Punkten. Aber ja, BYU, ich habe mich ja ein bisschen gewundert letzte Woche, dass ich fand 10 jetzt schon ein sehr hohes Ranking. Gut, man hat halt mehrere kurzzeitig gerankte Pac-12-Teams geschlagen, aber da ist die Betonung wirklich auf kurzzeitig. Ja, ist ein schöner Win für Boise State, ist ein schöner Win für Avalos in seinem ersten Jahr. Da muss man sich ja auch erstmal an einen neuen Coach gewöhnen. Harrison war ja jetzt auch ein paar mehr Jahre da. Als Nachfolger von Peterson und da ist man, denke ich, irgendwie auf dem richtigen Weg im weitesten Sinne.
Für BYU ging die Reise von 10 dann auf 19 runter im neuen Ranking. Ja, man betet sich wieder hoch, wird schon. Dann
da muss man vielleicht auch wirklich das richtige Verhalten. Hier ist es ja nicht nur beten, hier ist es auch wirklich das richtige Verhalten, das man auf dem Campus zeigen muss.
Ja, und ganz ehrlich, wenn du diese Fanshots bei BYU im Stadion siehst, also das kann der Kirche so nicht gefallen teilweise, ja? Also weil da konnte es Lippen lesen bei den F-Bomben, ja? Also nee.
Ach, Nicola.
Shocking.
Vielleicht ist sogar Nicola der bessere Liberty-Kanzler verglichen mit mir. Also ich weiß nicht. So manchmal denke ich mir, er hat doch so ein gewisses pontifiziöses Auftreten.
Du, ich bin da ganz dabei. Ich lasse mich da schnell überzeugen, solange ich es nicht bin.
Ja, du bist dann für die theologische Lehre verantwortlich.
Ganz sicher nicht.
Solange du mir nicht erzählst, dass ich eine gewisse Werteunion darstelle, ist alles gut, Christian.
Oh, Vorsicht. Ich verabschiede mich sonst echt unmittelbar aus diesem Podcast.
Dazu bringe ich nur den sehr trockenen und treffenden Kommentar eines Kumpels von mir, Werteunion Berlin. Ich glaube, das passt im Moment am besten.
Okay, dann Michigan State gewinnt auswärts bei Rutgers 31-13. Und dann ein Spiel, was vielleicht den Anspruch hatte, wo viele aus dem Stadion gegangen sind. Und
ich möchte nur ganz kurz, wenn ich vier Punkte zu Michigan State.
Drei
ist in Ordnung hier nicht.
Es sind aber 4 Plays. Michigan State, ihr müsst euch mal angucken, wie die gewonnen haben. Sie haben gewonnen mit, sagen wir mal, eher sparsamer Offense, aber 4 absoluten Big Plays. 3-mal Pässe von Thorne auf Jalen Naylor mit jeweils über 60 Yards und dann 94 Yard Run von Kenneth Walker. Das ist auch eher selten. Und bei 2 von diesen Plays war es auch so, dass der Ballträger quasi schon so auf dem Weg zum Aus- oder Seitenlinie war und dann wieder zurückgekattet ist und man ihn irgendwie nicht mit Nachdruck ins Aus befördern konnte. Und ich habe mir irgendwie vorgestellt, ich würde jetzt gern einmal die Pulsader von Greg Schiano sehen. Aber habe ich nicht.
Aber Jan, weißt du, was Michigan State auszeichnet? Sie gewinnen die Spiele.
Ja, das ist auch völlig verdient. Aber es ist eher selten, dass man die Spiele so Big Play-lastig gewinnt, wie das, was Michigan State hier veranstaltet hat.
Michigan State ist effing 6-0. Was soll's? So nun. Also wie gesagt, danach Ole Miss gegen Arkansas. Die Zuschauer werden aus dem Stadion rausgegangen sein und sich gedacht haben, wow, wir haben das spektakulärste Spiel des Wochenendes gesehen. Ja, es gab halt Texas A&M Alabama, es gab halt Texas Oklahoma, es gab selbst Nebraska Michigan, es gab dann auch noch ein ACC-Duell, es gibt das Notre Dame-Spiel, also da war einiges los am Wochenende. Aber natürlich Ole Miss gegen Arkansas. Ole Miss gewinnt 52-51. Weil sich nach einem Touchdown, diesmal wirklich mit ausgelaufener Uhr, 0-0, die Arkansas Razorbacks dafür entscheiden, für 2 zu gehen und es nicht schaffen, Jan.
Ja, hier fand ich es gut, es zu tun, weil hier weißt du, wenn du es schaffst, dann gewinnst du es. Ne? Das fand ich einen mutigen Call und ich denke gerade auch für Arkansas, die ja sowieso so überraschend da oben stehen, war das halt auch der richtige Call, aber halt hat halt nicht geklappt. War ein Shootout der schlimmeren Sorte, wenn man auf Defense-Football steht und auch nochmal, wirklich auch nochmal schlimmer als Red River, weil da wurde zum Teil nicht gut, gar nicht getackelt eigentlich. Ole Miss hat überraschend viel erfolgreich gelaufen. Arkansas ist überraschend viel erfolgreich gepasst. Also eigentlich entgegen der Annahmen, die man vorher hatte. Ja, man kann sich es eigentlich angucken. Es ist hin und her und hin und her. Am Ende haut Matt Corral dann diesen super Deep Ball raus da auf Sanders und Arkansas kontert und KJ Jefferson, der Quarterback, wirklich dieser Touchdown bei auslaufender Uhr. Mega cool, eist in den Wehen, steht in der Pocket, wartet, überhaupt nicht nervös und lobt dann den Ball auf seinen freien Receiver da in der Endzone. Tolles Play. Der Rollout bei der Two-Point war wirklich gut verteidigt, muss man sagen. Man kann dann natürlich immer nachher drüber reden, ha, der Play-Call, aber denkt, das kann man mit so einem mobilen Quarterback schon machen, Rollout, und dann wollten wir da, glaube ich, irgendwie den kurzen Pass in die Flat oder ein Shovel oder so, und das hat halt nicht geklappt. Unglücklich. Und man hat immerhin, das war, glaube ich, noch vor der Two-Point, sondern vor dem Touchdown, also das war mit einer Sekunde auf der Uhr, gab es das letzte Play, da hat man Lane Kiffin beten sehen, das war auch ein schönes Bild.
Ja, hat ja dann
geklappt.
Naja,
Nicola.
Nein, weil der Touchdown ist ja trotzdem gefallen.
Ja, er hat, sagen wir mal, perspektivisch gebetet.
Perspektivisch, okay. Na, dann. Virginia Tech verliert zu Hause gegen Notre Dame ganz knapp 29-32. Also der Notre Dame-Fan Christian muss sich dieses Jahr darauf einstellen. Also die Zeit der dominanten Siege ist 2021 nicht. Wenn, dann geht's ja noch richtig, dann geht's mehr so in Richtung des Nailbiters.
Ja, ja, und die Herzpillen sollten auf jeden Fall nicht weit weg liegen. Ja, war ein super enges Spiel und Virginia Tech hat sich lange drin gehalten. Die Fuente wäre vielleicht erst einmal gut, so ein Ding dann zu gewinnen. Notre Dame wird die Saison abschließen und einen guten Bowl einziehen, aber viel mehr wird es vermutlich dieses Mal auch nicht werden. Aber das war ein spannendes Footballspiel, wieder mit einigen Punkten. Das konnte man sich, glaube ich, denke ich, gut nebenher geben.
Notre Dame hat jetzt erstmal eine Woche Pause, dann geht's erst gegen USC und dann gegen UNC. Warum das entspannt klingt, erklären wir jetzt in den nächsten Minuten. Wake Forest, Jan, erzittert sich ein Sieg gegen Syracuse, 40-37 auswärts nach Overtime?
Ja, hat mich überrascht, muss ich sagen, weil ich hatte...
Das Gezittere oder der Sieg oder was?
Nee, das Gezittere. Ich hatte mir Wake Forest, ich habe ja so also ganz, 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 ganz minimal leichte Sympathien für die Teaks. Wenn irgendein Team in der ACC, die ACC interessiert mich mit von allen Power 5 Conferences mit Abstand am wenigsten. Das ist ja, da bin ich ja auch, sozusagen werde ich ja von Christian gut vertreten. Wenn ein Team... Dann Wake Forest und ich mag deren Offense. Ich weiß, du, Nicola, bist da ja nicht der größte Fan von diesen extremen Slow-Mesh-RPOs und Zone-Reads.
Was heißt, ich bin davon nicht Fan? Es ist halt nur so total gewöhnungsbedürftig, es zu sehen.
Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich habe immer eine ganz kleine Schwäche für die und ich fand die Defense in einigen Spielen für ACC-Verhältnisse, müssen jetzt nicht übertreiben, aber gar nicht so schlecht. Und dann gerade in der Secondary. Na gut, das war in diesem Spiel dann auch so. Das Problem ist, dass sie sich halt komplett haben überlaufen lassen. Ihr müsst euch mal die Statistiken von Quarterback und Running Back angucken von Syracuse, die beide über 25 Mal gelaufen sind, beide über 150 Yards gemacht haben. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Da kommt man dann in Probleme. Aber ja, die Deeks haben es noch rausgerissen mit ihrem Pass-Game, mit ihrem schon... länger starken Jacari Roberson, dem Slot-Receiver, und sie haben jetzt mit A.T. Perry außen einen, der mir richtig, richtig viel Spaß macht, der drei Pässe für 137 Yards, drei Touchdowns, das ist dann recht solide, und der auch den entscheidenden Pass in der Overtime gefangen hat. Große Receiver mit, sagen wir mal, fluiden Bewegungen, da habe ich eine leichte Schwäche für, manchmal auch eine zu große Schwäche, weil ich denke, sie können sich überall Separation verschaffen. In der NFL klappt das dann oft nicht ganz so, wie ich das mir vorstelle, aber jedenfalls auf die beiden kann man auf jeden Fall ein Auge werfen. Perry und Roberson, das ist eine spannende Pass-Offense, eigentlich auch eine gute Defense, nicht in diesem Spiel, vor allem nicht in der Run-Defense, das war horrend, aber sie haben es geschafft und einen Schritt mehr genommen. Aber wenn du dir natürlich so ein Spiel anguckst, und Syracuse ist jetzt ja natürlich, wir wissen das auch aus der Vorwoche gegen Florida State, jetzt wirklich nicht das allerbeste ACC-Team, dann müssen wir natürlich damit rechnen, dass Wake Forest, auch wenn vieles am Restprogramm machbar aussieht, zumindest bis zum Clemson-Spiel, dass die irgendwo noch stolpern werden.
Klingt vielversprechend. Wow.
Vielleicht, ich meine, nächste Woche ist es at Army und da, wenn man da mit Problemen in der Laufdefense auftaucht, kann das ein langer Tag werden. Schauen wir mal, ob sie sich da verbessern.
Übersprungen habe ich, merke ich gerade, Christian Kentucky, die LSU 42-21 schlagen und das gibt einem das Gefühl, dass der Sitz von Ed Orgeron immer wärmer wird, oder?
Ich würde gerade sagen, der wackelt. Der wackelt ganz gewaltig. Sie sind, glaube ich, genau 500 nach der Championship-Saison und das ist nicht zwingend so erfolgreich. Ja? Und es ist, also der Anspruch von LSU ist definitiv ein anderer. Glückwunsch an Kentucky, die wirklich jetzt da ein ordentliches Programm hingestellt haben in den letzten 3-4 Jahren und nicht mehr die absolute Lachnummer sind. Ja?
Aber die können die großen Teams da auch schon mal anstupsen, ne?
Ja. Alter. und die werden aber mit Sicherheit, also LSU hat andere Ansprüche. So. Ich bin gespannt, ob es schon in diesem Jahr so eng wird. Was ich dich eigentlich aber fragen wollte, Jan, tatsächlich, Scott Frost oder Ed Orgeron? Als Head Coach.
Nee, sorry, also von Erfolgen hier oder von der Sympathie her? Sympathien.
Wen willst du? Alles zusammen übereinander.
Naja, nachdem da Frost jetzt schon ein paar Jahre da ist, würde ich da für die Kontinuität plädieren, weil ich weiß nicht, ob Orgeron so ein krasses Upgrade ist. Der kriegt natürlich im Recruiting halt extrem viel hin. Das ist natürlich bei LSU auch ein bisschen einfacher als bei Nebraska. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Problem, ne, dass der halt monstermäßig rekrutiert, ja auch nochmal besser als seine Vorgänger. Aber da nicht sehr viel draus macht. Und jetzt hat sich ja auch noch wirklich der einzige ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit Keishon Boutte, der beste Receiver und vielleicht auch der beste Offense-Spieler fällt jetzt für die Saison aus. Das wird eine ganz, ganz miese Nummer. Was LSU jetzt angeht, weil das ist ja auch nicht so, dass die nächsten Wochen dann leichter werden für die Tigers, wenn man da mal auf den Spielplan guckt. Das ist harzig, wie du sagen würdest, Christian.
Ja.
Florida, Ole Miss, Alabama, Arkansas, gut, dann hat man einmal ULM und danach noch A&M. Das ist auf jeden Fall, da ist von ULM abgesehen kein Gimmi dabei.
Nee, definitiv nicht. Potenzial für reichlich Niederlagen.
Ja. Und das könnte es dann auch wirklich sein, ne? Wenn der jetzt eine 5-7 oder so Saison hat. Oder vielleicht sogar eine 4-8. Ja,
weiß man nicht. Dann kommen wir zum Wischmopp-Pool der Woche. Florida schlägt Vanderbilt 42-0.
Wurden da auch die Ecken?
Ja, das Cheating-Ecken wurde auch noch sauber weggemacht. Ja, was soll man sagen? Also ich glaube, Christian war ja nicht überzeugt, dass sie mit 9 und was war der Spread? Ich schau mal nach. Ich war 39, bin ich der Meinung. 39. Nicht schlecht. Haben sie gecovert.
Immerhin.
Wow. SMU schlägt.
Ja, vor allem schon im dritten Viertel.
Naja, das ist ganz übel.
Das ist kein leichter Job, Vanderbilt ist, muss man vielleicht dazu sagen, aber sieht jetzt auch echt nochmal ein Stück mieser aus dieses Jahr als sowieso schon.
Man muss sich übrigens, was fantastisch ist, man muss sich die Win-Probability-Grafik bei ESPN anschauen von dem Spiel, das ist ein blauer Strich auf 100% bei Florida. Was?
Ich bin ja ein bisschen skeptisch manchmal bei diesen Win-Probabilities. Ich halte die für nicht ganz aussagekräftig, aber hier ist es wirklich sehr, sehr gut.
Also es ging bei 99,1% los und endete bei 100.
Wie du zweifelst Zahlen an. Das geht aber so nicht.
Es gab, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, da dachte ich, nee, also da jetzt eine 9 oder 98er, das war, glaube ich, bei Stanford gegen Oregon, da dachte ich, naja, Stanford hat den Ball, was ist hier, an der eigenen 10-Yard-Linie und muss einen Touchdown machen zum Ausgleich und da hatten sie irgendeine Win-Probability von 98% oder dachte ich, naja, Moment, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Da wird manchmal, glaube ich, die Stärke oder die vermeintliche Stärke der Teams zu stark gewichtet. Aber das hier ist wirklich gut. Ist das einmal unter...
Das ist nicht einmal unter 99,1 gegangen.
Doch, ich habe hier 98,8.
Okay, ja.
Als...
Wahrscheinlich müssen sie, als sie mal gepantet haben.
Da ist ein Vanderbilt-Spieler, da haben sie 4.1 an der Florida 30 gespielt und haben das verwandelt zum First Down an der Florida 23. Und da hätte ja durchaus zumindest mal, hätten ja Punkte passieren können. Das hätte die Win-Probability wahrscheinlich rapide gesenkt, aber so war es nicht, weil da muss dann irgendwas passiert sein, was Punkte verhindert hat. Ah, es waren Downs. Ja, gut. Ah ja, die haben Goal-Line-Stand gehabt. Das ist ja schon fast schlecht von den Gators, dass sie es so weit haben kommen lassen. First and Goal an der Florida 1. Quarterback runs for no gain. Quarterback pass incomplete. Running back runs for a loss of 1 yard. Quarterback pass incomplete. Na gut.
Sagt wieder auch sehr viel, Christian, ne?
Klar. Auf jeden Fall.
Gut, dann noch, also SMU schlägt Navy 31-24, San Diego State schlägt New Mexico 31-7. Wenn wir uns die Ungerankten anschauen, dann, Tennessee schlägt South Carolina 45-20. Das sah zwischendurch um einiges übler aus. 35-0 die Führung Anfang zweites für Tennessee, bevor dann alle den Fuß vom Gas genommen haben und sich auf ein Freundschaftsspiel geeinigt haben. Ansonsten Toilet Bowl Nummer 1, Bowling Green verliert gegen Akron 20-35, Jan?
Ja, ungewöhnlich, weil Bowling Green hatte ja nun diesen Sensationssieg gegen Minnesota und war auch mit 14 Punkten favorisiert. Ich habe dann irgendwann gedacht, ach komm, ich gehe da rein, weil man hat ja sonst nichts und Akron musste auch noch auf den dritten Quarterback zurückgreifen. Weil sich Irons, der erste war eh nicht da, Kato Nelson, langjähriger Starter der letzten Jahre, hat sich dann verletzt und musste der dritte ran. Und der hat dann ein Spiel mit, sagen wir mal, relativ guten Statistiken, also 14 von 15, 177 Yards, 3 Touchdowns und hat auch wirklich, und das sah auch entsprechend gut aus, also der war on fire. Und so haben die Akron Zips zum ersten Mal seit längerem mal wieder ein Spiel gegen einen FBS-Gegner gewonnen. Der letzte, bei dem man das gemacht hat, war Bowling Green. Ja, man muss die Siege feiern, wie sie fallen, ne? Und wenn man jetzt nun mal zwei so eine Teams, die jetzt, sagen wir mal, sonst nur gegen FCS-Teams gewinnen und das auch nicht immer überzeugend und manchmal auch gar nicht, dann muss man eben, da wurde auf jeden Fall sehr gefeiert. Und ich meine, Bowling Green hat ja schon den großen Sieg gegen Minnesota, da muss man auch gönnen können.
Oh je. Louisville verliert 33-34 gegen Virginia. Liberty, eure Lieblingsuni, gewinnt 41-13 gegen Middle Tennessee. Und dann kommen wir zur ACC-Katastrophe der Woche. North Carolina mit vielen und mit hohen Ansprüchen gestartet. Gegen FSU setzte es eine 25-35 Heimniederlage, Christian. Das ACC-Problem, ebenso wie das Pac-12-Problem übrigens, wird nicht besser mit der Zeit.
Hat auch noch keinen Wissenschaftler gefunden, der sich dieses Problems löst oder annimmt. Zu einer zufriedenstellenden Lösung, ja. Und das Problem war in dem Fall, die hauen ja gerne auf dem OC rum. Das Problem war in dem Spiel halt auch die Defense, weil die Seminoles zum Teil Wide Receiver bekommen haben, die sehr weit offen hatten und überhaupt keine Verfolgung oder näheren Besuch überhaupt hatten, sondern irgendwie 10, 15 Yards frei waren. Und das war eine totale Katastrophe für die Tigers. Machen wir uns nichts vor. Und ich will nicht sagen, dass der Hype, den wir, glaube ich, auch nicht komplett so unrecht den Tar Heels da vor der Saison haben zukommen lassen, der ist mittlerweile gewaltig abgeflaut. Also so ehrlich muss man dann auch sein. Ja, das war ein deutlicher Sieg für Florida, für ein strugglendes Florida State-Programm. Mit Sicherheit eine gute Geschichte, aber von North Carolina schon eine absolute Enttäuschung. Insofern trifft es deine Anmoderation hier schon sehr ganz passend.
Also North Carolina jetzt 2-3 in der ACC. Das, also im Augenblick wäre das ACC-Finale übrigens Wake Forest gegen Pittsburgh, aber ja, ist er noch ein bisschen.
Das wäre auf jeden Fall offenslastig. Ich meine, das ist jetzt in der ACC nicht so selten, aber ja, schon auch spannend, ne? Was vor der Saison, wenn man jetzt sich so die gängigen Draftboards angeguckt hat, Rattler und Howell waren halt die beiden Quarterbacks, die ja mit Abstand am höchsten gerankt waren und galten so halt beide als Top 5 Picks. Rattler ja bei vielen auf Number 1 overall. Ja, bei beiden läuft es nicht so richtig
toll. Das klingt jetzt von dir so, als wäre das jetzt eher Tag 3, 4. bis 7. Runde, aber.
Also bei Rattler muss man natürlich gucken, wenn der jetzt auf der Bank sitzt, dann wird das insgesamt schwierig. Dann würde ich dem eher raten, dass er noch ein Jahr nimmt, wo auch immer.
Ja, irgendwo nicht bei Oklahoma, ja.
Ja, wahrscheinlich irgendwo nicht bei Oklahoma. Oder vielleicht in Oklahoma, aber nicht bei Oklahoma. Aber das könnte dann auch zu Friktionen führen, sag ich mal. Bei Howell, ja, muss man gucken. Ich meine, der hat jetzt immerhin gezeigt in den letzten Spielen, dass er recht gut zu Fuß ist. Das ist natürlich schön, dass man noch eine andere Dimension hat, aber insgesamt läuft das nicht rund. Und wie gesagt, ich will das nicht alles an ihm festmachen, weil wenn du den kompletten Skillcore verlierst, gerade im College ist das sicherlich nicht so einfach. Da hast du natürlich auch nicht die Practice-Zeit wie in der NFL, um dich da an neue zu gewöhnen. Aber das ist jetzt nicht alles überzeugend gewesen bei Sam Howell.
Gut, dann Wisconsin darf sich Nebraska Siegerbesieger nennen nach dem Sieg bei Illinois, Alter, 24-0.
Das nimmt doch kein Ende, oder? Nee. Von zu null. Und guck dir mal der arme Art Sitkowski, der ja vorher bei Rutgers schon manchmal groteske Statistiken auf der kam rein bei Illinois und immerhin hat er keine Interception geworfen, aber die Passstatistik ist einigermaßen abstrus.
Ja, Graham Mertz auch fantastisch. 10 von 19 für 100 Yards und ein Pick.
Ja gut, das ist halt Wisconsin-Style, aber wenn du 8 von 27 für 55 Yards machst, dann wird es schwierig.
Ja, 2 Yards pro Attempt, ne? Also.
Das ist fast so schön wie das, was Jalen Hurts da bei Philadelphia zwischenzeitlich 12 von 20 für 35 Yards. Das muss man auch erstmal schaffen.
Wer sich übrigens denkt, wären sie doch mal gelaufen, ja? Illinois, 13 Läufe für 26, 2 Yards pro Attempt. Naja,
immerhin konstant.
Und da war nur ein einziger Sack dabei. Das war jetzt nicht, das lag jetzt nicht daran, dass die Sackyards da so reingeschlagen haben wie manchmal, sondern es funktionierte auch das nicht so wahnsinnig gut, was gegen Wisconsin nicht überraschend ist, weil bisher kein Team wirklich gut gegen Wisconsin laufen konnte. Nützt ihnen nichts, wenn man halt keine Offense hat. Immerhin haben sie zum ersten Mal diese Saison konnten sie laufen. Und zwar relativ gut, wenn man sich die Statistiken der beiden Top-Runner anguckt. Das klappt gegen Illinois, aber nicht bei jedem Team.
Okay. Also,
ja. Nicht jedes Team kann gegen Illinois gut laufen, so wollte ich sagen. Da gab es auch Teams, die hatten da mehr Probleme mit.
Dann Toilet Bowl 2. UMass, UConn. Ich glaube, die Football-Götter hassen dich, wenn dein ehemaliger Headcoach dann noch positiv auf Corona getestet wird. Das war dann UConn vor diesem Spiel. UMass gewinnt 27-13, Christian, und feiert das stilecht.
Ja, natürlich, sollten sie auch. Inklusive Platzsturm und allem drum und dran.
Die Feierlichkeiten in der Kabine haben wir auf Twitter gepostet.
Ja. Kann man ja auch verstehen. Die haben ja auch wenig Grund zu feiern. Ich habe eh nicht verstanden, warum man sich nicht da konsequenter Richtung FCS orientiert hat, aber gut.
Ein Battle of Independence, ne? Also jetzt 1-5 UMass jetzt gegen 0-7 UConn.
Ja. Ja. FCS würde Sinn machen, für beide. Aber gut.
Vor allem für UMass. Also ja. UConn hat ja auch mal bessere Zeiten gehabt, aber.
Aber das ist auch schon lange her. 10 Jahre, will ich was sagen,
ja.
7, 8?
Ja, nee, schon, aber ich meine, da gab es mal Zeiten.
Ja.
Übrigens, der letzte Sieg von UConn, gegen wen war der?
So an Teasers New Mess, oder was?
Ja. Okay. Außer wie mit Boning.
1972.
Vor 2 Jahren, 2019, haben sie die Minutemen geschlagen.
Gar nicht wahr, weil ich habe tatsächlich, ich weiß nicht mehr, ob es in Bezug auf 2007 war oder auf 2006, könnte 2007 gewesen sein, wegen dieses Chaos-Jahres, aber da war zwar tatsächlich UConn gerankt.
Ja, ja, UConn war öfter mal gerankt. UConn musste ja auch, später die Big East ernsthaft gewonnen, weil das war 2010, ich gerade Chaos-Jahr, wo in der Big East jeder gegen jeden mal verloren hat und dann durften sie sich von Oklahoma verprügeln lassen. Also das, die haben immerhin mal eine Power Conference gewonnen. Wenn auch sehr, sagen wir mal, in einem Schneckenrennen. Aber ja.
Gut, dann kommen wir zu unserem...
Wir müssen vielleicht kurz, das ist doch ein Spiel, was man ich habe es mir in der Tat irgendwann angeguckt, weil
wir müssen ja beiden Psychologen besorgen, Jan.
Das ist wirklich so.
Nein, ich habe live dann irgendwann gedacht, ach, was soll ich mir hier diesen Auburn gegen Georgia, das wird doch eh langweilig, das hier wird viel spannender und
dann hast du Eastern Michigan gegen Miami, Ohio geschaut oder was?
Nee, das nicht. Das habe ich nicht geschaut. Aber ich habe natürlich
13-12
geschaut. Ne? Ich weiß. Aber für Eastern Michigan, genau. Die haben schon wieder gewonnen, überraschenderweise. Gar nicht so schlecht. Also kein gutes Team, aber schlagen sich in der MAC gerade ganz gut. Andere Teams in der MAC sind da nicht ganz so erfolgreich bei. Die holen zwar große Rückstände auf, aber verlieren dann trotzdem. Nein, aber eigentlich, es war einfach, man hatte das Gefühl, das Spiel hat wirklich Flair. Und ist ja schön, dass zweimal der Außenseiter bei diesen Toilet Bowls gewonnen hat. Weil wir hatten ja jetzt über UConn geredet, dass sie die letzten zwei Spiele knapp verloren haben. Gegen Vanderbilt brauchte es ein Last-Second-Field-Goal der Commodores. Und jetzt hat es UMass geschafft mit... viel Laufspiel ihres Runningbacks, den sie 39 Mal haben laufen lassen, und den Backup-Quarterback oder Running-Quarterback auch nochmal 11 Mal, haben sie es irgendwie geschafft, dann in der zweiten Halbzeit das Ding klar zu machen. Und haben noch von dem einen oder anderen Turnover profitiert. Es war auf jeden Fall ein schönes Spiel, weil man hatte das Gefühl, man ist nicht allein, wenn man es guckt.
Also wenn du Stimmen hast beim Football gucken, Jan, ne, dann...
Die habe ich nur bei Nebraska.
Ja.
Aber deine mittlerweile am meisten, Nicola. Dafür hast du gesorgt.
Sorry, du brauchst einen Psychologen.
Wieso ich, Nicola, brauch den?
Wenn du die Stimme hörst, brauchst du den Psychologen.
Nein, er meinte Herrn Johnson.
Ach so.
So, nein. Nee, den meinte ich nicht. Aber da bin ich ehrlich gesagt, lieber Nicola, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich es als Intro heute verwende, aber dachte, nee, ich muss vielleicht ein bisschen die ruhigere Kugel schieben nach dem Selbstbewusstsein der letzten Woche. Der Gus Johnson-Frank Buschmann-Vergleich liegt mir immer noch quer. Das finde ich nicht okay.
Für wen?
Du bist unverbesserlich.
Ja.
Aber mittlerweile haben sich ja so ein paar Menschen formiert bei Twitter, die dir ab und zu mal, sagen wir mal, einen Reality-Check geben, dass der Herr Johnson doch relativ beliebt ist. Ach. Bei den Football-Fans deines Vertrauens, Herr Matta. Na gut, lassen wir das Thema.
Das ist die falsche Wahrnehmung einer Bubble. So, wo waren wir stehen geblieben? Na genau, bei UMass gegen UConn.
Wir können eigentlich auch zum Picken jetzt gehen, weil.
Ich würde auch sagen.
Wir haben noch die Pac-12. Eine Etage tiefer geht's noch.
Oregon, ja, Schnelldurchlauf. Also.
Oregon State verliert gegen Washington State und stellt damit schon mal sicher, dass in der Pac-12 North keiner ungeschlagen durchkommt. Ich finde, das ist zumindest eine Erwähnung wert, Christian. 24-31 in der Lage.
Ja, ich freue mich einfach, dass Nick Rolovich jetzt seine religiöse Eingebung erfunden hat. Und er jetzt eine Religious Exemption sich einfallen oder beantragt hat.
Für was? Fürs Impfen oder was?
Natürlich. Weil im Staat Washington gibt's gewisse Verpflichtungen für Menschen, die im öffentlichen Bereich arbeiten. Das bist du als Mitglied einer öffentlichen Universität.
Das, vielleicht ist das was für Kyrie Irving, weil den haben wir jetzt hier nicht suspendiert. Also.
Aber hey, Glückwunsch zum Sieg, Washington State.
Genau. Oregon State führt immer noch die Pac-12 Nord an, während im Augenblick der Gegner von Arizona State. Jan.
Nee, ich habe nur gesagt, nee, kein Glückwunsch. Go Beavers.
Na, dann halt nicht. Immer noch Pac-12, Utah gewinnt bei USC 42-26. Jan, der Headcoach-Wechsel trägt immer mehr Früchte.
Ja, erstens, Utah ist rising, da muss man nur auf den Quarterback gucken. Und zweitens, bei USC läuft es nicht so recht rund, das kann man so sagen. Also man fragt sich ja, wie die mit ihrer Offense, vor allem mit Drake London, dem Receiver, wie die es schaffen, da nicht mehr Punkte aufs Board zu bringen. Aber offensichtlich lag es diesmal mehr an der Verteidigung.
Vielleicht einfach Fehlbesetzung, vielleicht müsste er Drake Los Angeles heißen.
Das war jetzt wirklich der schlimmste von allen.
Aufhören.
Ja, wirklich, lass aufhören.
Ist nach
müde kommt blöd.
Wir wollen nicht vergessen, dass Arizona wiederholt verloren hat. Ja, 16-34 jetzt gegen UCLA. Ich habe dann irgendwie neulich gesehen, irgendein Prospect, der sich schon committed hatte für Arizona, hat nach intensiven Gesprächen und Gebeten jetzt entschieden, er geht doch nicht zu Arizona, wo ich mir dachte, naja, hat einfach auf die Tabelle geschaut und genau. Sich gedacht, nö.
Nein, es sind nun mal immer die intensiven Gespräche und Gebete. Irgendwer wird ihm da schon einflüstern.
Naja, wie gesagt, ein Blick auf die Tabelle hätte ja gereicht. Also, wo du dich da committed
hast. Nikola, es gibt auch Menschen, die vielleicht Freude daran haben, ein am Boden liegendes Programm mit aufzubauen.
Hm? Ja, er anscheinend nicht.
Das haben wir bei dir seit 4 Jahren, aber Nebraska gewinnt. Oh,
fang jetzt nicht auch noch damit an.
Christian, die Zeiten
kommen wieder, wo die Chargers nicht so dastehen wie jetzt.
Also Christian hat ja von Washington decommitted, also von daher. Nicht Washington, ja, California.
Ich bin halt wirklich am Überlegen, mir einfach ein geiles Power 5 Team zu suchen, egal wie schlecht die im Moment sind, die aber Potenzial haben, National Championship zu gewinnen, sowas wie Michigan. Das Problem ist halt, so bei Michigan würden mich die Farben, die Tradition, würde mich, solange Harbaugh da rumspringt, geht das halt einfach nicht. Also,
Nee, das ist einfach so. Das ist also, Fakt. Das die ist Einstellung halt, das ist Fakt, das Problem, wie ja. Thorsten also, Siegert sagte.
Kerl war schon irgendwie okay, aber mit Kerl wirst du halt niemals in Richtung ja, keine Ahnung. Also Kerl war grundsätzlich nicht verkehrt, ja, also, aber.
Aber Christian, transferiere diese Aussage auf dein favorisiertes Fußballteam und denke darüber nochmal nach.
Ja, aber dann müsste ich ja mir irgendwas in der Division 3 suchen.
War.
Also wirklich war, weil.
Mount
also,
Union.
Ja, aber ja, damit gewinnst du zu oft.
Ja, eben.
Nicht Wisconsin Whitewater oder Mount Union oder so, das geht nicht.
Rein vom Namen her finde ich ja die University of Wisconsin Oshkosh. Fantastisch.
Die Stadt heißt halt so.
Ja, lass uns nicht weiter abschweifen, sondern lass uns weitermachen.
Und LKWs auch, aber gut. Dann kurze Pause und dann schauen wir auf Spieltag 7 und schauen mal, was da für Überraschungen drohen oder auch nicht.
Bring it home, der 4-Minute Drill.
Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks, College Football. Wir picken und besprechen das, was am nächsten Wochenende so ansteht. FCS in London übrigens, Jacksonville gegen Miami am Sonntag um 15.30 Uhr, für die es interessiert. FBS, ja, da gibt's schon ein paar Spiele am Mittwoch und Donnerstag, aber wir schauen auf Freitag, Christian, und sehen dort Oregon, die California zu Gast haben, und Oregon ist Favorit mit 13,5.
Es ist die Pac-12, es wird enger, aber Oregon wirkt sich zu einem 6-Punkte-Sieg.
Okay. Dann haben wir noch Jan, San Jose State, die haben San Diego State, die 25 zu Gast. Und San Diego State ist Favorit mit 9,5.
Das ist ja eigentlich ein Spiel für Christian gewesen, oder?
Das ja,
ist,
aber das andere ja auch.
Das ist ja der Draft.de Bowl. Ja? Das ist ja das einzige College-Football-Spiel, nachdem Roman und ich jemals einen Sonderpodcast aufgenommen haben.
Weil?
Ist das so? Erklär.
Ja, weil David Fields und Derek Carr, war Fields 14 oder 15 die Draft-Klasse? Ich meine, er wäre die erste gewesen. Also,
er ist 14 nach Derek Carr zu fragen. Ja, nee, er ist 14 gewesen. Draft-Klasse 14, ich hab's gerade nachgeguckt.
Und ich meine, wir haben gerade mit dem Podcast angefangen und ich meine, dass die sich irgendwie so, boah, wenn da jetzt einer sagt, dass es ein 10-13 war oder irgendwie Shootout in den 40ern geliefert, inklusive Verlängerung, wenn mich nicht alles täuscht, muss dann die Saison davor gewesen sein, 13.
Ja, es gibt ein 34-30 von San Diego State gegen San Jose State. Mit einem großen Comeback von San Diego State im vierten Viertel offensichtlich.
Und Derek Carr ist natürlich kompletter Quatsch. Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit San Jose State, Fresno State. Da hat er das aufgenommen. Weil das sich auch Derek Carr sind ergeben.
Derek Carr ist Fresno State, ja.
Genau, weil bei San Diego State haben wir meinen großen Freund Adam Muema, der ja auch bei Nicola, glaube ich, sich großer Beliebtheit erfreut. Der Running Back, der sich dann doch einer anderen Mission hingab als...
ist das der nicht aus dem Flughafen kam?
Der dachte, er müsste, sagen wir mal, jetzt dem Weg von Gott folgen und sich doch irgendwann auch noch so einen komischen anderen Namen gegeben hat oder so. Oder
ja, aber ist es der vom Combine los ist, so von wegen, ich werde hier von, keine Ahnung, von Seattle gedraftet und dann rausgeflogen ist und dann auch erstmal nicht aus dem Flughafen rauskam, weil ihm Gott gesagt hat, er soll bei der Gepäckausgabe bleiben oder so?
Ja, genau.
Okay. Ja.
Weil der hatte gesagt, dass dass Seattle ihn draften wird und darum muss er ja da gar nicht antreten, weil er wusste ja schon, was passiert. Ist dann aber nicht eingetreten.
Nicht ganz, nee.
Vergesst, was ich gesagt habe, es muss dann Rossi State, Fresno State gewesen sein. Aber ja. Entschuldigung.
Du meinst San Diego State, Fresno State. Jetzt kommen wir ganz zu
ihm. Nein, es muss. Achso. Dieser Sonderpodcast muss David Fels gegen Derek Carr gewesen sein und dann muss es dann erstmal
Rossi State. Achso, okay. Egal. Und den habt ihr während der Saison aufgenommen oder was?
Das müsste einer der ersten Podcasts gewesen sein.
Okay.
Und findet die alten mit beschissener Tonqualität, glaube ich, immer noch auf derdraft.de. Also, wir haben die ersten Podcasts im November oder im Oktober 2013 aufgenommen. Ja. Platz auf.
Ja, schon.
Nikolas, sorry, ich wollte ja nicht unterbrechen. Was für das
Spread? Nee, du darfst gerne ran und du hast übrigens das ist ein 62-52.
Ja, das gefunden. War das Spiel.
Okay. Wo es zur Halbzeit schon 41-42
stand. Ich glaube, das habe ich gesehen, das Spiel. Ja, ich glaube, das habe ich gesehen. Ja, der Spread war 9,5 und dann erzähle ich die Geschichte von Herrn Muema.
9,5 für San Diego State.
Ja.
Ja, sollten sie mit 10 gewinnen, sollten sie packen. Jetzt erzähl mal die Geschichte von.
Also genau, so.
Ja,
Muema, genau, der gesagt hat, der das Combine verlassen hat, weil Gott es ihm gesagt hat, dass er von den Seattle Seahawks gedraftet wird, ist dann zurückgeflogen nach Fort Lauderdale. Und ist da 3 Tage im Flughafen geblieben, weil ihm Gott gesagt hat, er möge doch da bleiben und nichts machen. Don't do anything, just stay there. Und nach 4 Tagen hat er keinen Bock mehr und hat einen Kumpel angerufen, dass er ihn abholen soll, weil dann hat er immer noch sein NFL-Combine-Gear an. Ja, ich kann euch sagen übrigens, der Flughafen von Fort Lauderdale, also selbst wenn ihm Gott gesagt hätte, mach einfach nichts, also viel mehr kann man da auch nicht machen. Also von daher, fantastische Geschichte. Aber hat er nicht irgendwann dann seine eigene Kirche aufgemacht oder so? Da gab es eine weitere Geschichte, ne?
Ja, das haben wir irgendwann, glaube ich, auch mal in diesem Podcast besprochen, dass er irgendwann dann auch, entweder hat er sich, ich glaube, er hat sich selbst irgendwie auch einen anderen Namen gegeben oder so. Das ist eine sehr, sehr schwierige Nummer. Das Problem ist aber, dass Adam Muema, und darum ist er bei mir so sehr bekannt, auch von vorher, weil der halt, das war der zweite Bowl, den die Buffalo Bulls in ihrer Geschichte je erreicht haben, und da hat er die halt leider in Grund und Boden gelaufen. Ich glaube, über 200 Rush Yards, das war ein wenig unangenehm. Und eines der wenigen großen Spiele, was ich verpasst habe, weil ein Kumpel von mir Geburtstag hatte und ich habe es dann später erst gesehen und mir nur den Ticker ab und zu in dieser Kneipe reingezogen und der war nicht so erfreulich. Aber die Geschichte hat dann ja einen lustigen Verlauf genommen, da der Spieler danach nicht ganz so den geradesten Weg in die NFL genommen hat, sondern gar keinen.
Weißt du, er ist inzwischen Cardinal Muema of Africa. Okay. Knight and Clergy of the Returned Son of God.
Das Schöne, Jan, ist ja, wenn Nikola seine eigene Kirche aufmachen will, er könnte den Vornamen und den Nachnamen wählen. Ne? Beides Heilige wäre total einfach.
Ja.
Jo.
Ja, weiter im Text.
Weiter im Text. Samstag um 18 Uhr. Die letzten Jahre ein Spitzenspiel, dieses Jahr gefühlt not so much. Cincinnati empfängt UCF und Cincinnati ist Favorit mit 20,5 Jahren.
Schon wieder ich. Na gut.
Christian
hat ja schon, ich habe ja das andere Spiel gar nicht. 20,5, ja, ich würde sogar sagen, sie gewinnen das mit mehr. UCF hat ja, ist ja ohne Dylan Gabriel, das wird schwierig. Also Cincinnati ist on a roll und wenn ich diese Defense in den Playoffs sehen will, müssen sie jetzt einfach auch jeden Gegner schlachten. Also go for it.
Dann das Spiel, wo uns nächste Woche Christian Jan erzählen wird, wie unspektakulär und langweilig und überhaupt, aber dann, ne? Indiana gegen Michigan State, Michigan State mit 4,5.
Wieso will ich das tun?
Ja, keine Ahnung, weil ich habe das Gefühl, du bist kein Freund der Michigan Offense und wie sie ihre Spiele gewinnen.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Sie aber haben nur von Michigan oder von Michigan State?
Michigan State.
Ja.
Michigan State, ja. Yeah.
Also mich wundert, dass das Spread so knapp ist. Aber vom vielleicht ein Letdown-Game für die Spartans, sagt die gewinnen das trotzdem mit 10. Also Indiana hat mich offensichtlich noch nicht wirklich überzeugt.
Gut, dann Texas hat Oklahoma State zu Gast, auch am Samstag um 18 Uhr. Texas Favorit mit 5,5.
Texas Offense ist halt zu krass. Oklahoma State's Defense sieht weiterhin sehr gut aus, aber ich glaube, Texas gewinnt es höher. Ich befürchte es.
Immer noch um 18 Uhr das CBS-Spiel zwischen Arkansas und Auburn. Christian, Arkansas mit 3,5.
Arkansas mit einem Touchdown.
Dann immer noch um 18 Uhr bei ESPN, Jan, LSU gegen Florida. Florida, die 20 mit 10,5.
Das ist mir zu viel. Trotz Boutets Ausfall, ich sag, sie gewinnen mit 7.
Over under für Schuhwürfe 0,5?
Vielleicht, aber ich glaube, da Marco Wilson nicht mehr da ist, wird schwierig.
Christian, Missouri gegen Texas A&M, auswärts für Texas A&M, 8,5.
Klassisches Trap Game, Texas A&M mit einem Last Second Field Goal.
Ja, dann
Erstmal von nächsten Slot nehmen, nicht mehr diesen jetzt, oder?
Ich hatte mir noch zwei rausgesucht für diesen Slot. Mhm. Beim einen merke ich gerade, ich habe leider keinen Spread, aber den hole ich mir. Und beim anderen macht das mal Christian, Minnesota gegen Nebraska, Nebraska mit 3,5.
Minnesota mit einem Touchdown. Ich werde das nicht jinxen, auf Nebraska tippen, die dann verlieren.
Du hast die letzten Mal bei beiden Spielen meiner Teams mit 14 gesagt. Michigan mit 14, Kent State mit 14. Und die haben beide gewonnen.
Okay, dann Nebraska mit 14. Entschuldigung, ich korrigiere mal Tipp.
Kriege ich jetzt UConn gegen Yale oder was?
Ja, den suche ich gerade.
Die Chance ist so groß wie nie, dass die Huskies eine Woche nach dem Toilet Bowl das...
Yale mit 19 tatsächlich.
Was?
Yale mit 19, nee, leg ich drunter.
Also das Ding ist ja, wenn Teams sagen, ihr die Presse oder die Öffentlichkeit respektiert uns nicht, dann ist das ja in den meisten Fällen dummer Talk.
UConn kann stimmt das erst auf so. Ja, genau.
Das ist quasi das Staatsderby, ne? Also, weil okay. Yale ja in Hartford und UConn auch, oder wo ist UConn?
Keine Ahnung.
Nein, UConn ist Hartford und Yale ist New Haven, so stimmt's. Genau. Weil Yale habe ich mir tatsächlich schon mal angeschaut, ja. Also rein als...
Storrsner Mansfield.
Als Turi, ja.
45 Kilometer östlich von Hartford ist UConn. Okay. Interessant.
Na gut. Aber das ist dann genau aus dem Norden von Connecticut und New Haven ist ja an der Küste. Wie der
das
Name schon sagt.
Der Name bereits.
Ja.
Nicola.
Ja, es ja. Es gibt keine Staaten in den USA, wo die Küste im Norden ist. Nee. Dann weiter im Text. Georgia gegen Kentucky, Christian. Georgia mit 23,5.
Georgia wirkt eine Maschine. Mir gefällt, was Kentucky macht. Ich sag Georgia mit 17.
Over under 44,5.
Over.
Jan, Iowa gegen Purdue, Iowa mit 11,5.
Iowa gewinnt nicht mit 11,5 irgendwelche Big Ten-Spiele. Das wäre jetzt übertrieben, ne? Also da muss man.
Ja, 14-3 wäre, an den würde nicht reichen.
Nee, darum. Das
17-3.
17-3? Schwierig.
Also naja, das Over-Under ist bei 43. Punktereich wird das nicht.
Nee, das Problem ist halt, dass Iowa halt mit der Defense ab und zu scored. Das könnte das Ganze durcheinander bringen. Oder eben die Ausgangsposition für die Offense einschneidend verbessert in Richtung, was weiß ich, First and Down an der First and Goal an der 9 oder so. Nee, ich sag mit weniger.
Gut, Baylor gegen BYU, Christian. Baylor mit 6.
BYU direkt.
Okay.
Aber knapp. Aber.
Ja. Dann North Carolina, Jan. Gegen Miami, da müssen wir kurz noch, da müssen wir noch kurz über, diese unglückliche Geschichte mit dem Quarterback von Miami reden.
Ja, Derrick King hat sich entschieden, eine Schulteroperation vorzunehmen und damit ist seine College-Karriere höchstwahrscheinlich, wie gesagt, es gibt ja immer auch die Möglichkeit, er hat jetzt nur 3 Spiele, glaube ich, gemacht, die Saison, aber im Normalfall ist sie damit beendet und ich denke, das ist vielleicht auch im Vorgriff darauf, auf die Draft geschehen, dass er dann jetzt nicht mehr auflaufen wird für die Hurricanes. Da haben sich, glaube ich, auch beide Seiten noch ein bisschen mehr versprochen. Also die erste Saison war ja jetzt gerade am Anfang gar nicht so schlecht. Da hat das auch recht gut geklappt mit der Offense, in die er da geraten ist, mit Lashley als OC. Aber das wird es dann gewesen sein wahrscheinlich. Van Dyke heißt der Ersatzmann, der ja jetzt schon auch ein Spielchen gemacht hat. Ja. Was war da? Hast du jetzt den Spread schon genannt oder
Nein.
waren wir jetzt noch bei Miami? Weil letztlich hieß das ja eigentlich ein Christian-Spiel, ne? UNC gegen Miami. Also eigentlich sind Miami und Florida jetzt State
Spiele. Mach einfach. Jan, auf.
Kann ich ja nicht.
North Carolina mit 7.
Ich brauche doch erst den Spread. Ich kann doch nicht mir einen ausdenken.
Jetzt hast du ihn.
Jetzt habe ich ihn. North Carolina mit 7. Dann sag ich. Push? Keine Ahnung. Nee, North Carolina. Gewinnt nicht mit 7 oder höher. Ob sie gewinnen oder nicht, weiß ich nicht, aber sie gewinnen nicht so hoch.
Christian, Virginia Tech gegen Pittsburgh. Pittsburgh mit 5.
Virginia Tech gewinnt direkt, weil die ACC macht eh was höher.
Wer lacht da im Hintergrund so dreckig? Egal.
Die Tochter meines Mitbewohners.
Okay.
Wenn du es genau wissen willst.
Über den Tipp, ja. Nee. Colorado gegen Arizona. Colorado mit 7.
Sag mal auf Arizona tippen, einfach so aus Spaß.
Und mach mal.
Ja, let's go. Arizona outright.
Dann auch
irgendwann
noch,
muss es klappen. Irgendwann muss es klappen.
Dann auch wieder so ein Gewinnerbowl. South Carolina gegen Vanderbilt, Christian. South Carolina mit 18,5.
Boah. Ich habe halt so gar kein Vertrauen in das Vanderbilt von 2021. Von daher South Carolina mit 21.
Dann Jan, Mississippi State hat Alabama zu Gast. Alabama mit 17.
Alabama in Sauer ist nie eine gute Sache. Das hat
ja. Ole Miss
ja auch schon...
117.
Ja, das hat Ole Miss ja auch schon allein mit einem Jahr Verspätung. Lane Kiffin hat die Nummer von Saban's Defense nicht. Von daher jetzt... muss Mississippi State leider ausbaden, was A&M angerichtet hat und daher mehr als 17.
Oklahoma gegen TCU, Christian. Oklahoma mit 13,5.
TCUs Defense ist nicht mehr so überragend, aber ist auch nicht komplett schlecht. Ich rieche noch kein Upset, aber ich sage, dass es enger wird. Oklahoma gewinnt, aber es wird knapper. Irgendwie so in der Range 6 bis 10.
Tennessee gegen Ole Miss, Jan. Ole Miss mit 3.
Ja, das ist wenig, ne? Dafür, dass Ole Miss ja jetzt nicht ganz so schlecht gerankt ist. Ich hätte jetzt gedacht, wenn die jetzt höher sind, dann gehe ich drunter. Soll ich mal auf ein Upset? Ich meine, seitdem Hooker Quarterback ist bei Tennessee, läuft es da ja ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, nee, das ist nicht mehr so die absolute Vollkatastrophe.
Nee. Also. Die mussten zwar erst eine für mich vorher relativ klare Wahl treffen, welchen Quarterback sie besser finden. Und haben sich erst für Milton entschieden, den Michigan-Transfer, weiß nicht warum. Ich gehe doch trotzdem mit Ole Miss. Das ist, die Offense ist zu gut.
Christian, Boston College gegen NC State. NC State mit 3.
Boston College mit 1.
Jan, Washington State gegen Stanford. Stanford mit 1,5.
Stanford mit 3 oder so. Auf jeden Fall nicht nochmal Rolovic.
Christian, Washington gegen UCLA. Washington mit 2.
Okay. Warum ist Washington der Favorit?
Keine Ahnung. Aber es ist die Pac-12.
Dann habe ich irgendwie eine massive Verletzung verpasst.
Nee, nicht, dass ich
wüsste. UCLA mit 10.
Utah gegen Arizona State. Arizona State mit 1, Jan.
Naja, nachdem Utah jetzt sich so gut geschlagen hat gegen USC, wobei man natürlich auch da nicht so ganz genau weiß, wie viel das wert ist. Nein. Lass uns ein bisschen Herm Edwards Hype aufbauen jetzt die nächsten Wochen. You play to win the game und die Sun Devils playen to win the game und werden winnen.
Und Christian, Nevada gegen Hawaii. Nevada mit 14.
Nevada mit 15. Keine Ahnung. Herm Edwards kann ja dann den Nachfolger von John Gruden geben. Warum
nicht? Ja, oder der Wechsel zu USC. Das wäre auch schön.
Gruden?
Nee.
Herm Edwards. Ja. Das will ich sehen. Das will ich definitiv sehen.
Können wir Jeff Fisher reaktivieren irgendwo?
Ja, das versuchen wir ja schon seit Jahren in diesem Podcast, aber bis jetzt ist die Erfolgsbilanz. Ja,
hat der irgendwelche kompromittierenden Mail nach Washington geschickt? Kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich sage mal so, dass Jeff Fisher vermutlich eher auf der konservativen Seite ist.
Das ist bekannt, glaube ich sogar. Hm? Also ich glaube, da muss man nicht mal spekulieren. Das ist, ja, glaube ich, recht bekannt.
Ja, aber ist er respektlos? Das ist die Frage.
Das glaube ich bei Fischer halt auch weniger. Aber man weiß es nicht.
Aber ich meine, es gibt ja auch konservativ mit Stil, ja, also.
Ja.
Stil.
Mit Besenstil und so, ja.
Stock im Arsch meinst du, ja.
Ja, lass uns.
Ja, wirklich.
Hier wird nichts Gutes dabei rauskommen.
Gut.
Sagte er und schaute ein weiteres Football-Wochenende. Im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, der German Bowl ist zwar gespielt, aber die unteren Ligen spielen zum Teil noch Playoffs, wo wir bei Herm Edwards waren. Playoffs. Gießen, Ingolstadt, ich meine Hildesheim, wenn mich nicht alles täuscht. Paderborn auf jeden Fall.
Oldenburg,
genau. Ich weiß gar nicht.
Pforzheim?
Ja, genau, Pforzheim, die sind drin. Die Wild Dogs, auch ein super Name.
Pforzheim hatte mal 2 Footballteams. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie immer noch 2, aber tatsächlich, ja, vor 10 Jahren haben sie 2.
Okay.
Eine große Stadt wie Pforzheim braucht noch 2 Footballteams.
Also es ist ja gut, Oldenburg hat auch 2, ne? Es wird noch gespielt, ja. Also man kann noch tatsächlich relevanten Football sehen, weil es damit unter auch um.
Die GFL Juniors Playoffs stehen auch noch an.
Genau. Ja.
Also man kann sich durchaus noch Football in Deutschland anschauen.
Und Nico, habe ich das richtig gelesen? Jugendländerturnier in Dresden? Ich meine, ich hätte sowas gelesen, weil ich dachte,
ja, das B-Turnier, glaube ich, schon, ja.
Okay.
Das ist aber übernächstes Wochenende, glaube ich. Nicht nächstes.
Ja. Also man kann noch reichlich Football auf deutschem Boden sehen.
Und wäre dann wahrscheinlich an der Bernsdorfer Straße.
Und vor allem relevanten Football, ja. Also Playoff-Football. Also,
werdet ihr denn diesen relevanten Football auch sehen?
Also es kann tatsächlich sein, dass man mich an dem 24. in Paderborn sieht. Das ist tatsächlich eine Überlegung.
Hermann Lünn Stadion, also lach nicht, Jan, ne?
Ich war da mal mit St. Pauli zu der Zeit, als der SC Paderborn da noch gespielt hat, mit den schönen Stromleitungen drüber. Es gab ein erschreckendes 1-4 und ein Torwartfehler, den ich in der Form selten gesehen habe. Danach hat Patrick Borger auch nicht mehr so viele Spiele für den FC St. Pauli gemacht.
Also Gießen müsste ein bisschen gucken, wann die spielen tatsächlich. Das sind jetzt so die 2.
Also wer in Berlin nichts vorhat am Samstag, ja? Am Samstag um 15 Uhr im Stade Napoleon Adlerjugend gegen Unicorns Jugend.
Oh, das wird gut.
Also da kann ich nur sagen, geht hin. Außerdem, ja, also der Stade Napoleon jetzt mit diesem Kunstrasen, das sieht echt schick aus. Also, 16. Was? Das sind Viertelfinale, ja.
Okay.
Ansonsten Wiesbaden gegen Düsseldorf im Europaviertel und Fürstenfeldbruck gegen die Hamburg Huskies im Stadion auf der Lände. Das ist das sind die drei Viertelfinals, das vierte Viertelfinale.
Ist eher mittig, ne?
Cologne Crocodiles gegen Frankfurt Universe wurde von Frankfurt abgesagt und ist dementsprechend gewertet, ja, genau. Aber Adler gegen Unicorns, Jugend, auch Jugend, das lohnt auf jeden Fall.
Ja, jetzt haben wir doch noch ausreichend Werbung runtergebracht, so muss das sein.
Danke, ja.
Nur aber Schluss.
Gut, mehr Football gibt's in der Big Show, Christian, unter Umständen dann mit dir, wenn du Zeit hast? Gleicher Termin wie immer?
Ja, geht diese Woche.
Gut, also dann hören Sie Christian und mich in der Big Show wieder zum Thema NFL und GFL und ja, US-Sport natürlich auch in der Big Show und dann nächste Woche wieder mehr Football und vielleicht mehr Chaos, vielleicht mehr Elend. Wir wissen es nicht so recht, wobei mit Miami Jacksonville haben wir das Elend schon halb gebucht. Wir schauen mal und dann wird das. Danke, dass Sie so lange ausgehalten haben, liebe Zuhörer, weil heute mussten Sie es wirklich aushalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.